herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe mit Caroline Ehmke gesprochen. Caroline war von 1998 bis 2006 festangestellte Redakteurin beim Spiegel und hat dort als Auslandsredakteurin aus Krisengebieten berichtet. Also aus Afghanistan, aus Pakistan, aus dem Kosovo, Irak, Kolumbien und Libanon. Sie hat diese Jahre, diese Erfahrungen, die sie da gemacht hat in diesen Gebieten, in ein ganz tolles Buch übersetzt. Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von meinen Patrons drüben auf Patreon, www.patreon.com/Judith Holofernes. Dort könnt ihr meine Arbeit unterstützen und so auch diesen Podcast. Aber jetzt erstmal Caroline. Jetzt habe ich mir alles verkniffen, gerade nachzufragen.
Ja.
Weil ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, müssen wir unbedingt darüber reden, dass du gerade gesagt hast, du wärst total viel lieber Musikerin,
ja,
als Autorin.
Eindeutig. Anders als du weiß ich natürlich gar nicht, was das tatsächlich heißt. Aber meine Vorstellung davon oder meine Fantasie zumindest ist, dass es anders beglückend ist, weil es eben Menschen ja anders berührt oder anders glücklich macht oder froh macht. Und ich glaube, dass du mit Texten natürlich Menschen berühren kannst und dass Texte auch für LeserInnen wichtig sein können, dass die auch hilfreich sein können vielleicht. Aber so wie ich mir das jetzt bei Konzerten vorstelle, dass es Menschen beglückt, ist, glaube ich, seltener der Fall. Zumindest, wenn man jetzt so Themen hat wie ich. Also
man hat selten, dass Leute so die Feuerzeuge auspacken und
Feuerzeuge auspacken hatte ich noch nie. Ja, das wäre jetzt natürlich mal wirklich großes Kino. Ja, wenn ich irgendwo lesen würde und es würden Leute Feuerzeuge auspacken.
Aber ich finde es so lustig, weil ich natürlich jahrelang vom Schriftstellerinnenleben geträumt habe, weißt du, andersrum.
Wirklich?
Ja.
Warum denn?
Also ich meine, ich möchte das nicht schmälern, was ich hatte, so, ne? Das stimmt, das ist total beglückend. Also natürlich stimmt es, ja, dass wenn du auf der Bühne stehst und das Feuerzeug rauskommt, es ist total beglückend und es ist sehr intensiv und so, ne? Und wahrscheinlich wäre ich jetzt schon auch nicht gerne sofort Autorin geworden. So, ich bin schon froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich hatte dann eben immer Sehnsucht nach diesem. Du meintest ja vorhin auch noch, als wir noch in der Küche standen, auch weil man das mit Leuten macht.
Ja, klar.
Und ich habe immer gedacht, oh, endlich darf ich was alleine machen.
Wirklich?
Ja.
Also das Interessante ist, glaube ich, auch, womit ich es verbinde. Ja, ich verbinde es eben nicht nur mit dem Glück, Musik zu hören, sondern in diesen Fantasien zumindest auch mit einer ungeheuren Freiheit, die darin besteht, mich artikulieren zu können über Musik. Was, also vermute ich, musst du jetzt sagen, ob das auch tatsächlich sich so anfühlt, aber das wiederum habe ich natürlich eigentlich beim Schreiben. Also
absolut, klar.
Das Gefühl, würde ich sagen, ist gar nicht etwas, das ich misse, sondern ich habe beim Schreiben das Gefühl von ja einem Abbau von Unfreiheiten oder einen Abbau von Unbehagen oder einen Abbau von Konventionen, von Vorschriften, von Normen. Und insofern gibt es schon durch das Schreiben immer auch so ein Gefühl von Befreiung.
Das ist total interessant, weil ich hatte das damals gelesen und habe jetzt nochmal reingelesen, ist von den Kriegen. Mhm. Ne? Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass, also damals habe ich da nicht so drauf geachtet, ne? Weil natürlich die Geschichten, also das, was du erzählst, sehr im Vordergrund stand. Mhm. So, ne? Und dieses Mal habe ich nochmal anders drauf geguckt und habe gedacht, ja, sie schreibt einfach auch unheimlich schön, ne? Und auch unheimlich musikalisch. Liest sich irgendwie musikalisch sozusagen, auch wenn es eben um unheimlich schwere Dinge geht. Mhm. Und das hat mich dann unheimlich interessiert, ob du denn eigentlich, wenn man mal zurückgeht in die Zeit, bevor du dir ausgesucht hast, worüber du schreiben würdest, ob du diesen Zugang zur Sprache schon hattest. Also, dass du so das genossen hast, oder weißt du?
Du meinst
so,
jetzt in meinem eigenen Lebenszeit oder bei einem konkreten Text?
Nee, weil in deiner eigenen, also in deiner Lebenszeit, als du angefangen hast, so zu merken, dass du jemand bist, der schreibt, aber noch nicht gesagt hattest, ich schreibe über das und das, sondern irgendwie als Teenager oder ganz junge Person.
Ja, das ist eine gute Frage und ich vermute, dass es andere Menschen gibt, die darauf sofort antworten können.
nein, bestimmt nicht. Ist wahrscheinlich.
Ich würde sagen, dass ich vermutlich bis heute gar nicht wirklich begriffen habe, dass ich, also sowas
dass
wie
du Autor, schreibst.
komischerweise, dass ich schreibe, würde ich schon sagen, aber dass daraus ein Leben geworden ist. Also, dass ich wirklich Autorin bin. Ja, war so jenseits meiner Vorstellungswelt, als ich Teenagerin war. Also ich kannte gar keine, ich kannte gar nicht Menschen, die KünstlerInnen sind oder die eben, oder MusikerInnen sind oder die eben AutorInnen sind. Das ist etwas, was ich natürlich schon sagen würde, natürlich habe ich sehr früh schon über das Schreiben Schmerz abgebaut. Mhm. Oder ich habe, glaube ich.
So über Tagebuch schreiben?
Ja,
oder,
so. Und ich glaube auch, ich habe sehr früh über das Schreiben Dinge, die mich umtreiben, versucht, besser zu verstehen oder auch ihnen, also so ein bisschen wie beim Rumpelstilzchen, den Bann zu nehmen, oder die Macht von Dingen, die einem Angst machen oder die einen verstören, zu nehmen, dadurch, dass man sie sich analytisch mit der Sprache aneignet oder eben oder dekonstruiert, würde man jetzt heutzutage sagen. Ja, hätte ich natürlich jetzt als Teenager nicht gesagt. Also ich glaube, das ist dieses Schreiben als ich sage mal den ersten Satz zu Ende, dann sage ich, warum er nicht stimmt. Also was ich sagen wollte, war Schreiben als Instrument des Verstehens. Das klingt schon zu weit weg. Also das Instrument klingt schon so, dass man irgendwie dahin muss. Ja, und ich würde sagen, es ist einfach so sehr Teil von dem, wer ich bin.
Mhm. Ja, das war bei mir auch immer schon so.
Aber du hast ja nach was anderem gefragt. Du hast ja danach gefragt, ob ich sozusagen erst schon diese Gabe oder diese Neigung
und auch
gehabt
Sprache
hätte.
Liebe, ne? Also so, dass man so entzückt vielleicht auch manchmal ist von dem, was man da machen kann.
Das ist interessant. Oder? Nee, ich glaube nicht. Also es ist ein super Gespräch, weil ich habe über diese Fragen noch nie nachgedacht. Ja. Nein, ich würde eher sagen, das umgekehrt. Ich würde eher sagen, dass mich die Verletzungen durch Sprache, dass etwas zu grob, zu entwertend,
gewaltvoll.
Das, glaube ich, ist etwas, was bei mir sofort immer aufgetaucht ist, als Irritation, als Verstörung, als auch sich gegen Wehren. Also Sprache hatte, oder das Schreiben und das Sprechen hatte immer schon auch was mit Widerstand zu tun, mit Dissidenz, mit einem Einspruch erheben gegen etwas, das einem nicht recht vorkommt. Und das ist vielleicht die Verbindung, nach der du gefragt hast. Also gab es denn schon früh einen thematischen Zugriff oder eine Vorstellung, worüber ich schreiben würde? Und das, glaube ich, gab es gar nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie als Kind im Wald gesessen und darüber nachgedacht, ich möchte unbedingt gerne über Gewaltphänomene schreiben.
Mein Großchen, also, dann schreibe ich immer über Gewalt.
Genau, also das gab es nicht. Aber es gab eben, glaube ich, auch überhaupt gar nicht einen solchen Moment, an dem ich etwas entschieden hätte, sondern ich würde eher sagen, dass ich ja, dass das so mich getrieben hat, so ein bisschen. Und ja, also ich glaube, wenn du jetzt auch von den Kriegen ansprichst, also das, was sicherlich bei diesen Reisen in Krisenregionen als Motiv oder als Thema immer auftauchte, was es schon früh gab, war Ausgrenzungsmechanismen. Ja, wie einzelne Menschen aussortiert werden, wie sie in Gruppen verklumpt werden, wie sie als andere konstruiert werden. Das war als Thema schon sehr, 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 sehr früh.
Und das dann auch damals schon, sagen wir mal, in Form von irgendwie Aufsätzen oder so? Oder hast du das früher immer für dich selbst irgendwie als Instrument, so tagebuchmäßig privat?
Also, ich glaube, ich habe genauso schlecht gedichtet. Möchte man ja im Erwachsenenalter nie wieder dran erinnert werden, was man als Teenager so geschrieben hat. Nee, also es ist nicht so, dass ich jetzt ganz früh schon groß Texte verfasst hätte, jenseits von dem, was jetzt, glaube ich, irgendwie jeder macht. Ich habe aber auch nicht als ganz junges Wesen schon hyperkomplexe Theorie gelesen oder so, sondern ich
was ich entflammt für irgendwelche politischen Themen.
Ich würde mal sagen, ich habe jetzt auch, also ich habe irgendwie Handball gespielt und Fußball gespielt und mit dem, also da ist jetzt auch sehr viel Normalität so dabei gewesen.
Aber ich glaube, was mich eben auch interessiert ist, wenn du sagst, du kannst das eigentlich immer noch gar nicht so wahrnehmen, dass du Autorin bist. Mhm. Genau das habe ich mich gefragt. Beim Lesen, weißt du, wo ich gedacht habe, ob du dich eigentlich als Künstlerin auch siehst.
Gar nicht. Okay, du würdest doch sagen, du bist Künstlerin.
Ja.
Genau. Und das war auch immer schon klar.
Eigentlich schon. Also mit allem Hadern und so, ne, was da dazu gehört, dass ich dann versucht habe,
ist es gut genug, oder?
Um irgendwie zu beweisen, dass ich beide Füße am Boden habe und so, ne. Aber eigentlich war mir das völlig klar.
Und das macht sich für dich fest an dem kreativen Prozess des Schreibens.
Genau, und deswegen würde ich nämlich natürlich sagen, völlig selbstverständlich, dass du auch Künstlerin bist.
Meine spontane Reaktion ist genau die ich auch hatte. Mhm. Also zunächst einmal zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und ich würde auch erst mal sagen, dass ich überhaupt nicht kreativ bin. Also es ist ausgeschlossen, komplett ausgeschlossen, dass ich eine Novelle schreiben würde, ohne sozusagen das Material aus etwas zu nehmen, was ich beobachtet oder erlebt oder gelesen habe. Also ich verfüge über wirklich nahezu gar keine Fantasie.
Kurz für die HörerInnen. Podcast-Host grinst die ganze Zeit breit und zeigt mimisch bedingtes Einverständnis.
Ja, genau. Hund hat sich auch vom Acker gemacht schon. Also sozusagen mit jemandem, die keine Fantasie hat, möchtest du gar nichts zu tun haben. Also das wäre erstmal eine, glaube ich, einigermaßen realistische Selbstbeschreibung.
Aber da ganz kurz einhakend, ich habe jetzt auch 3 Jahre lang nur über mein eigenes Leben geschrieben und Dinge, die so wirklich passiert sind.
Ja.
Hätte aber jetzt nicht in Frage gestellt, dass es ein künstlerischer Akt ist.
Ja, aber du schreibst dann schon aus dem Selbstverständnis einer Künstlerin heraus, glaube ich. Und ich würde schon sagen, in aller hoffentlich angemessenen Demut, dass das Schreiben selber natürlich das fällt mir wahnsinnig schwer, weil es so klingt, als würde ich was anderes tun, als ich tue. Also natürlich geht's darum,
die richtigen Worte sozusagen zu finden, um Realität möglichst gut abzubilden.
Genau, oder? Natürlich geht es, ich würde jetzt mal sagen, in unterschiedlichen Büchern, sagen wir so, das kann ich vielleicht besser sagen. Also ich würde sagen, zwischen dem Genre der Reportage, die ein journalistisches Format ist, in meinem Fall dann eben meistens Auslandsreportagen, meistens Krisenregionen, ist das alles alles dominierende Aufgabe ist, gerecht zu sein zu dieser Wirklichkeit, wie ich sie hoffentlich möglichst genau wahrgenommen habe. Immer im Wissen darum, dass man Fehler macht, dass man Fehleinschätzungen hat, dass es natürlich nur ein Ausschnitt ist, den man sieht. Ja, so. Also da ist, glaube ich, dass das zentrale Motiv ist erstmal, dass es zutrifft.
Die Verantwortung dafür, das abzubilden für
Also das ist für diejenigen, die es nicht erlebt haben, nachvollziehbar ist und dass sie sich in eine Gegend, in einen Kontext, in einen Konflikt, in Personen hineinversetzen können, in die sie sich eigentlich nicht hineinversetzen wollen. Und darin liegt natürlich eine Übersetzungsleistung. Und das ist vielleicht das, was am ehesten dann die Anforderungen ans Literarische oder eben ans Kreative sind. Wie gelingt es, also oder was muss ich herstellen, damit diese Erfahrung verstehbar ist, ohne dass die Menschen da sind, wo ich bin gerade. Und natürlich würde ich sagen, es gibt halt irgendwie auch bessere und schlechtere Reportagen. Also insofern natürlich gibt, also ich würde...
Du bist ja kein Fotoapparat.
Nein, ich bin kein Fotoapparat. Und auch der Fotoapparat ist natürlich eine Setzung und stellt was her. Und ich vermute, dass mein Zucken oder mein Zögern oder meine Abwehr bei der Frage des Künstlerischen damit zu tun hat, dass ich sofort antizipiere, wie es böswillig gedeutet werden könnte. Ja,
das kommt natürlich mit deinem Beruf auch.
Ja, also es würde sofort gelesen werden als künstlerische Freiheiten. Sozusagen, das ist in Wahrheit einfach nur Literatur.
Fantasie.
Genau. Und das ist natürlich, also ich glaube, damit hat das zu tun.
Klar.
Und das ist gar nicht, die größte Sorge ist für mich gar nicht darin, ob ich dann in meiner Glaubwürdigkeit bezweifelt werde. Die größte Sorge ist, dass das, was ich erzähle von Menschen in Not, dann bezweifelt wird. Also das wäre für mich der größte Schaden.
Ich glaube, mich hat auch ehrlich gesagt hauptsächlich interessiert, also mir ist das sehr klar, dass dein Schwerpunkt jetzt darauf liegt. Natürlich, also die Entscheidungen, die du fällst, sind kreative Entscheidungen. Ne? Die Entscheidungen, die du fällst, wie du was sichtbar und nachfühlbar machst, das würde ich sagen, ist absolut eine kreative Entscheidung. Aber mir ist es völlig klar, dass jetzt was anderes im Vordergrund steht. Ich habe mich nur, weil ich die Sprache so schön fand, also in ihrer, also trotz des grausamen Sujets sozusagen, hatte ich mich einfach gefragt, ob das eigentlich vorher da war, dieses Talent, und sich dann dieses Zuhause gesucht hat.
Das ist eine, also ich vermute, das ist vorher da gewesen, aber für mich war das Schreiben in einem journalistischen Kontext, also was ich ja eine Weile lang hauptberuflich gemacht habe, jetzt ist es eher Bücher schreiben und andere Sachen machen, aber in dem journalistischen Kontext, glaube ich, war die große Schwierigkeit für mich, dass da eine ganz bestimmte Vorstellung von wie journalistische Texte zu klingen haben, wie Reportagen zu klingen haben oder hätten. Und wenn du so willst, ich musste, zunächst wurde mir etwas beigebracht, was mir so in der Form nicht liegt. Und ich musste es wieder verlernen. Also ich musste verlernen, wie die Erwartungen aus einem Mainstream-Journalismus oder einem konventionellen Journalismus oder einem Nachrichtenjournalismus, was die für Erwartungen stellen. Das von den Kriegen war sozusagen die erste Befreiung heraus, war aber eben auch nie, also nie geplant als Veröffentlichung, sondern es waren tatsächlich Briefe an Freunde. Und in den Briefen konnte ich mir erst wieder meine eigene Sprache und meine eigene Form auch des Nachdenkens. Es ist ja gar nicht nur eine Frage, in Anführungsstrichen, des Literarischen oder nicht nur eine Frage der jetzt Kreativität, sondern es ist da ja auch, dass eine Form zu finden, wie ich würde sagen, ein subjektiver Essay oder eben ein subjektives, reflektierendes Beschreiben, nicht nur von eben Krisenregionen oder von der Gewalt, die man dort erlebt, sondern das auch mit darüber nachzudenken, was es mit einem selber macht, was es mit der Person macht, die sich da bewegt, was es mit der Person macht, die da schaut und als mutmaßlich, objektiv, distanziert klingen soll, ja. Und das war im Grunde genommen, also das für mich war das Schreiben von Briefen und dann eben nachher von Büchern eine Wiederaneignung, wenn du so willst, von dem, wie ich eigentlich als Philosophin sozusagen trainiert bin zu denken.
Nachzudenken über Ernährung, Schreiben und
Genau. Genau. Und und ich würde sagen, es hat sich dann auch vielleicht für unterschiedliche Bücher hat das Maß an Kreativität oder an Freiheit oder an literarischen hat sich auch total verändert. Also es gibt Texte, bei denen das sehr viel, also ich würde jetzt sagen, das Buch, das ich geschrieben habe über Homosexualität, über Begehren. Genau. Ja, aber da ist auch ganz viel ganz viel Erzählung drin, so, ja. Und dann gibt es, also gegen den Hass, würde ich sagen, ist sehr viel essayistischer, sehr viel philosophischer. Also insofern, es hängt von den Texten ab und es hängt, glaube ich, auch von den Aufgaben ab, die sich mir da jeweils stellen. Aber das ist vermutlich so, wie du bei, also wie du ja auch beim Schreiben von Musiktexten ihnen nochmal natürlich durch die Musik dann selber eine ganz andere, also nicht nur eine Klangfarbe, sondern aber eben auch eine andere Wirkung gibst.
Ne? Absolut, genau. Ja. Und hast du dann, also ich weiß, es ist, naja, warte, ich muss anders anfangen.
Ich muss anders anfangen.
Ich muss jetzt selber nachdenken, weil es tatsächlich für mich auch so.
Ist ja schön, dass du jetzt auch mal nachdenken musst und nicht nur ich hier irgendwie rumstotter.
Na, weil das, was ich jetzt eigentlich erstens kurz sagen wollte, ist was, von dem ich weiß, dass es vielen Leuten vielleicht auch komisch aufstößt oder so. Aber ich würde mir meinen Journalismus fast immer so wünschen. Weißt du? Ich sag absichtlich fast immer, aber so diese, was du sagst, was du vielleicht dann auch gelernt hast, als du, ne, da, als du sozusagen das gelernt hast, dieser Anspruch des ultradistanzierten Beobachtens und Wiedergebens, ne, da habe ich das Gefühl, das hat sich ja auch so ein bisschen überholt. Und ich, oder zumindest gibt es Alternativen.
Ja.
Ne? Oder ne, es gibt einfach Leute, die das anders machen und die das sehr erfolgreich und schön anders machen. Und das ist ja teilweise dann auch zum Beispiel im Musikjournalismus so gewesen, wo ich finde, dass das überhaupt nichts verloren hat, dass einfach so als Gestus ja so eine Art Unfehlbarkeit oder Nüchternheit, Distanz formuliert wurde, die finde ich also bei Musik völlig absurd ist. Das zu behaupten ist völlig irre, so, ne? Und ich immer denke, wenn ich Musikjournalismus lese, dann möchte ich eigentlich vorher wissen, wer da zu mir spricht. Dann möchte ich wissen, was, ich sage jetzt, ich verbessere das eher mal nicht, weil es tatsächlich immer noch fast nur Männer sind. Ich möchte dann wissen, was die Person für Musik hört.
Bei Menschen, die dich interviewt haben oder bei Menschen, die über deine Musik schreiben?
Beides.
Ja, okay.
Beides. Also, vor allem, also ich meine jetzt gar nicht, wenn es um mich geht auch nur, ne, sondern wenn ich sowas lese.
Ich muss sagen, bei dir ist ja auch vergleichsweise gut gelaufen,
ist
ja, würde ich mal sagen.
Nicht nur, also nicht natürlich so eine Empfindlichkeit kommt bestimmt daher, dass ich da Skin in the Game habe sozusagen. Mhm. Wenn ich jetzt was lese über irgendjemand, Adele, ja?
Ja.
Dann denke ich immer, ich würde gerne wissen, was diese schreibende Person mag. Am liebsten würde ich wissen, was sie für Serien guckt, was sie liebt. Wenn jemand was verreist, zum Beispiel, dann müsste ich eigentlich wissen, was die Person liebt, um wissen zu können, ob mich das betrifft, was die Person.
Aber kannst du, aber du würdest doch auch sagen, dass du beim Lesen einer Musikkritik, die jetzt diese distanzierte Form gewählt hat, könntest du doch trotzdem sagen, mir leuchten die Gründe ein, die jemand anführt, warum es nicht gefällt. Oder sie leuchten einem nicht ein, ja?
Ja, natürlich, ne? Man kann auch so einen guten Text schreiben. Nur ich denke immer, ich fände das viel sinnvoller. Weißt, ich finde nicht, der Text ist dadurch nicht entwertet oder so. Mhm. Aber wenn man dann noch ein bisschen weiß, wie solche Redaktionen teilweise funktionieren und wie jemandem, sagen wir mal, irgendein Text jetzt zugekommen ist, dass er bis übermorgen über eben Adele schreiben muss. Und du denkst, ja, das ist halt der Typ, der sonst irgendwie über Metal schreibt.
Das verstehe ich.
Aber ich meine nur, und das ist aber natürlich auch einfach eine ästhetische Präferenz wahrscheinlich, dass ich das, und dann kommen wir wieder auf das, was du machst. Also ich finde, gerade wenn man über ernste Themen schreibt, wo es darum geht, eine bestimmte Wahrheit abzubilden, man eben diese Verantwortung hat, dann würde ich immer denken, man hat eine größere Chance, der Verantwortung gerecht zu werden, wenn man sich selbst zeigt. Wenn man nicht behauptet, in der Situation nicht wirklich dabei gewesen zu sein, sondern das Einzige, was man eigentlich berichten kann, ist die gefärbte Sicht, die man als jemand hat, der dabei ist.
Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich glaube, mein größter Widerstand gegen diesen Journalismus, dem ich auch viel zu verdanken habe, also das muss man auch immer sagen.
Du meinst den ganz distanzierten?
Also ich habe ja 7 Jahre lang für den Spiegel gearbeitet. Das war auch die einzige Zeit je, die ich fest angestellt war, und danach habe ich frei geschrieben und habe aber eben vornehmlich Reportagen gemacht. Also es war sozusagen die Hauptaufgabe sozusagen meines Lebens, ja. Und vornehmlich aus internationalen Regionen. Und da würde ich sagen, war das für mich größte Problem, dass dieser pathetische Anspruch, mit dem da alle über die Redaktionsflure liefen, der da behauptete, es gäbe so etwas wie Objektivität, oder der so tat, als könne man auf Reisen gehen in Gegenden wie Afghanistan oder Pakistan oder Kolumbien und unbeeindruckt davon.
Genau, das
bleiben.
Ist jetzt das Unbeeindruckte.
Ja, und als würden nicht auch bestimmte Prägungen, die ich habe, oder natürlich auch bestimmte Erfahrungen, die ich habe, übrigens auch Lektüre-Erfahrungen. Also ich meine jetzt gar nicht nur, woher ich komme und ob ich weiß bin und eine Frau und queer, sondern natürlich auch mit was für einem Wissen ich in ein anderes Land gehe und mich dort bewege. Ja, natürlich prägt das auch, wie ich diese Gegend wahrnehme. Und ich würde eben immer sagen, natürlich gibt es einen Teil dieses Anspruchs, den ich richtig finde. Und das ist der sich darum bemüht, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, der sich bemüht, unparteilich in einen Konflikt hineinzugehen.
Eben sich nicht in diese Subjektivität eben reinziehen zu lassen. Ne?
Genau, ich glaube, dass eben beides möglich ist. Ich glaube, ich kann darauf reflektieren, als wer bin ich unterwegs, ich sag jetzt mal, im Kosovo, in der Gegend, ja, im Kosovo. Und auch was macht das mit mir, ausgesetzt zu sein, diesen Bildzumutungen, ja? Mhm. Und was macht das mit mir, ausgesetzt zu sein, in Gesprächen mit komplett traumatisierten Menschen, und zu versuchen zu verstehen, was ihnen widerfahren ist, wenn die Geschichten selber dann natürlich auch unterbrochen sind durch Tränen, rückwärts erzählt wird. Also was macht das mit mir? Und trotzdem zu sagen, natürlich muss mein Anspruch sein und war es auch immer, genauso anteilnehmend zuzuhören, wenn es kosovo-albanische Geflüchtete sind, die mit mir sprechen, wie wenn es serbische Geflüchtete sind. Also das insofern ist, es gibt natürlich einen Anspruch von Unparteilichkeit, ja, ja, von Multiperspektive, den ich total richtig finde. Ja, ja, nun, das wollte ich nochmal so nachhaken. Ja, ja, und trotzdem, glaube ich, ist das, was für mich eben in dieser klassisch konventionellen journalistischen Form einfach nicht gepasst hat, war eben einerseits diese Absage an das Nachdenken über die eigene Rolle, an das Nachdenken darüber, was tut man da eigentlich, wenn man da auf Reisen ist, und die Absage an Intellektualität. Also es war auch, es war einfach eine komplett anti-intellektuelle Welt.
Interessant.
Ja, und
inwiefern? Also
weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Finde ich aber interessant. Und ganz kurz, also nochmal auf eine andere Art, als das in einer anderen Reportageabteilung gewesen?
Ja, das glaube ich.
Also, wäre, also so.
Also du meinst jetzt der Unterschied zwischen beim Spiegel oder bei der Zeit?
Ja,
zum Beispiel. Das ist schon ein Riesen, das ist schon definitiv ein großer Unterschied. Also es war schon sehr, sehr viel leichter für mich, als ich dann irgendwann angefangen habe, als freie Autorin zu schreiben. Und dann eben, das war allerdings auch nach der Veröffentlichung von den Kriegen. Also in die ich, für mich war eigentlich das Schreiben so wie ich es kann oder wie es mir liegt oder wie ich es auch philosophisch für richtig halte, das war erst möglich, nachdem ich als Buchautorin erfolgreich war.
Ah, ja.
Ja? Ja. Und erst dann konnte ich auch in eben journalistischen Produkten so schreiben, ja, wie ich wirklich wollte.
Weißt also du selbst sozusagen.
Genau. Da, ja. Genau. Und insofern klar, natürlich, und ich würde sagen, es hat sich auch sehr verändert. Also man muss auch sagen, da hat die Zeit auch was, also jetzt mal das Vergehen von Zeit was bewirkt. Ja. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist bei dir ja gar nicht so anders. Ich würde jetzt auch vermuten, dass die Art, wie du Musik gemacht hast und wie da mit Text gearbeitet wurde, ist ja auch was, was erstmal relativ viel gesprengt hat von...
Ja. Also das zumindest auf Deutsch zu machen, das schon. Ja, also jetzt genau, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viele Musiker und Musikerinnen sehe, die mit einer großen Selbstverständlichkeit die Texte irgendwie so wichtig nehmen.
Genau, ja, aber würdest du denn auch sagen, du musstest irgendetwas verlernen, um das zu können? Oder
ach so,
weil interessant. Ich hätte jetzt vermutet,
musst du erst mal verlernen, dass man das auf Englisch machen muss.
Ja.
Was allerdings übrigens ein lustiger Zufall war, weil ich habe davor immer auf Englisch geschrieben. Okay. Ich hatte gerade erst angefangen, Texte auf Deutsch zu schreiben.
Ja, aber die Texte selber sind ja schon auch eine eigene, wirklich, wirklich, wirklich eigene.
Ich musste mir das ein bisschen erfinden.
Genau,
und
siehst
ich muss
du?
Das mir
so,
okay. ein bisschen zusammensetzen.
Ja.
Aus eben, ja, genau, ja, genau stimmt, nee. Aus anderen Vorbildern, die aber sozusagen immer nur einen Teilbereich davon
ganz
abgedeckt
genau.
haben. Man sucht sich so. Einen Teil davon, habe ich mir dann beim Hip-Hop gesucht, ja. Wo ich dachte, okay, da darf man das offensichtlich, aber mit einer Gesangsmelodie darf man es nicht. So, ne? Und dann habe ich gedacht, darf man wohl, weil ich nehme mir das jetzt hier rüber.
Genau, exakt. Ja. Aber dieses, also ich bin jetzt beruhigt, dass das, dass du das auch so beschreiben würdest, von meine Außenwahrnehmung von dir, ja, ohne dass ich irgendetwas von, also dieser Musikszene verstehe, ist genau das. Mhm. Ist genau, dass es eine, dass du dir eine ganz eigene Form geschaffen hast, die ich zumindest, aber das bin ich natürlich auch das schlechte Gegenüber dafür, so vorher nicht gesehen habe. Und das, was du beschreibst für man sucht sich oder man also ich würde schon sagen, ich kann schon auch mein eigenes Schreiben in so gedanklichen Linien sehen oder aber also nicht, dass ich irgendjemanden, also weder gelingt ja ein Imitat, also man kann ja nicht jemanden.
Aber Vorbilder sind halt was wie so Leuchttürme oder so, ne? Also
man sieht, dass die etwas machen, was einen auch umtreibt und für das man eine eigene Form finden muss, das auch zu machen.
Genau, man sieht irgendwie in der Ferne die Möglichkeit.
Genau, und dann machen die trotzdem, also genau wie du es auch beschrieben hast, man nimmt sich, aber es stimmt dann immer nur teilweise. Also ich würde zum Beispiel sagen, Toni Morrisons schreiberisches Nachdenken über wie sich Gewalt in Körper einschreibt.
Okay, verstehe ich.
Ist genau eine Frage, die mich auch umtreibt. Die macht natürlich was total, die kann auch, also konnte auch was total anderes, aber trotzdem würde ich sagen, ja, da gibt es etwas, bei dem ich sagen würde, oder ich würde jetzt auch sagen, Peter Nadasch, ja, auch da das Beschreiben von Gewaltförmigkeit, so. Und das sind natürlich AutorInnen, die eine ganz andere Tradition stehen, ein ganz anderes Genre, Text, eine ganz andere Textgattung machen. Und trotzdem, ich mich darüber auch verstehe, genauso wie ich sagen würde, ich verstehe mich natürlich auch in philosophischen Kontexten, oder in aktivistischen Kontexten. Mhm. Also letztlich würde ich sagen, ich bin eben eine Autorin, die über Menschenrechtsfragen schreibt, die über immer, glaube ich, über den Zusammenhang von Gewalt und Sprachlosigkeit nachdenkt. Mhm. Also auch bei dem Nachdenken über Homosexualität ist das dann immer auch ein Nachdenken gewesen über Tabuisierung, über
was macht das mit dem Körper, was macht das mit der
über
Sprache?
Scham, über wie findet man eigentlich das eigene Begehren heraus, wenn es dafür gar keine Scripts gibt.
Keine Matrize, keine, keine Worte.
Und insofern, glaube ich, stimmt deine Beschreibung, also darin kann ich mich auch sehr, sehr gut wiederfinden. Also dieses, dass es Figuren gibt oder Texte gibt, die was mit einem gemacht haben oder die einen geprägt haben, und dann muss man immer noch selber rausfinden.
Genau, man kocht dann so sein eigenes Ding daraus zusammen. Hast du zum Beispiel Dispatches gelesen? Von Michael Herr. Das würde mich total interessieren. Wenn du es jemals liest, möchte ich dich gerne fragen, was du davon hältst. Es ist ein, er war quasi embedded Journalist im Vietnamkrieg. Und dieses Buch ist, wenn man sich für Memoir interessiert, so wie ich das tue, weil es mein liebstes Genre der letzten Jahre ist, dann wird der entfällt das immer wieder, dieses Buch, so, ne? Als so einfach vom im Literarischen, wie eigene Erfahrung aufgeschrieben ist. Und gleichzeitig ist er aber Kriegsjournalist gewesen. Und ich finde es ein ganz tolles Buch, aber es würde mich total interessieren, weil, wie kann man das sagen, der schreibt auf so eine Cut-up künstlerische, beinahe psychedelische Art und Weise über diesen Vietnamkrieg, wo er jegliche Objektivität im Prinzip aufgibt und sein eigenes Traumatisiertsein komplett mit reingibt. Und das sich dann auch in der Form so ganz, also finde ich genial, spiegelt, ne, weil es so zerhackt und sprunghaft wird. Und also ich finde es irre.
Ja, aber ich glaube, dass das, ne, also ich kenne den, kenn den Text nicht, aber ich würde sagen, dieses Zerhackte, das Stotternde, das auch assoziativ vielleicht sprunghafte ist nach meiner Erfahrung aus Krisenregionen eine adäquate Umsetzung der Erfahrung.
Ja, das Gefühl hatte
also ich glaube, dass es, dass diese Art und Weise, dass häufig Menschen, die eine Gewalterfahrung gemacht haben, Menschen, die rassifiziert werden, Menschen, die ausgegrenzt werden über Homo- und Transfeindlichkeit. Wenn sie über diese Erfahrung sprechen, wenn sie sprechen darüber, wie es ist, Objekt von Menschenfeindlichkeit zu sein, oder wenn sie eben sprechen über eine Gewalterfahrung, dann werden die sehr, sehr häufig pathologisiert. Ja, und dann wird sehr, sehr häufig so gesagt, ja, die sind ja irgendwie so aufgeregt, oder es ist eben das Sprechen darüber dann, auch, wir kennen das von mir selber auch, dann eben aufgewühlter. Ja. Es ist möglicherweise nicht eine lineare Erzählung, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, sondern...
Boah, das beschreibst du auch in dem Buch mit dem Mädchen.
Ja.
Mit so einem 11-jährigen Mädchen. Mhm. Weil du da, finde ich, so gut beschreibst, wie sie selbst verwundert ist davon, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Sprache hat.
Ja, ne? Und ich glaube, dass diese Art von verstörtem Sprechen, ja, ist eben nicht ein Hinweis darauf, dass diese Person irgendwie verstört wäre, sondern die Erfahrung, die gemacht haben, ist verstört. Also, und deswegen finde ich, also, in einer bestimmten Weise könnte man auch sagen, es kann auch total inadäquat sein, einen ganz nüchtern, so erzählerischen Text so zu bauen, als erkennte man nicht den Schmerz, der ihnen zugefügt worden ist, in ihnen noch an. Ja? Und trotzdem darf es natürlich nicht, also ich finde, es muss eine Mischung sein von einer Beschreibung, die sozusagen rekonstruiert, was geschehen ist. Also du willst, es darf jetzt nicht eine reine Verstörung,
sondern die Einordnung, du musst ja trotzdem ein Betrachter sein.
Genau.
Ja.
Genau. Und ich würde auf einer bestimmten Ebene würde sagen, also die Zeit dieses Reisen in Krisenregions, die ist bei mir ja schon eine Weile her. Und trotzdem sind diese Fragen geblieben. Mhm. Ja, also die Fragen, die geblieben sind und die ich auch, also jetzt in der Gegenwart immer wieder erlebe, dieses Diskreditieren von Menschen, die eben Gewalterfahrungen haben. Das Diskreditieren von Menschen, die Angst haben auf der Straße, in der Öffentlichkeit, weil sie eben mit rassistischen Bedrohungen, mit rassistischer Gewalt rechnen müssen, weil
oder
sie
mit Silvester Angst macht,
weil sie homo- und transfeindliche Gewalt haben. Also das glaube ich dafür würde ich gern mein Schreiben sozusagen in den Dienst stellen, dass diese Erfahrungen als Erfahrungen besser verstehbar werden und eben, also hoffentlich natürlich darin dann auch eine Kritik von all den Mechanismen der Ausgrenzung, die dem vorausgehen. Ja.
Ich meine, also es ist ja, erstens finde ich das wahnsinnig schön, dass du das machst, so, ne? Also es ist einfach nützlicher, ein Dienst an der Menschheit. Und ich frage mich aber sozusagen, was muss man für eine Fähigkeit entwickeln, weil wahrscheinlich hattest du die mit 15 irgendwie noch nicht, so, ne? Dass man eben diesen sehr empathischen Anspruch haben kann. Das ist ja, im Prinzip ist ja dein ganzes Schreiben
von
Empathie getragen.
Ja, genau. So, absolut. Ne? Ja,
durch Empathie motiviert. Und dann sich in diese Situation zu begeben, wo man eigentlich, wenn man empathisch bleibt, ja, also auch im Sinne von, also, ich weiß nicht, im Buddhismus wird zum Beispiel unterschieden zwischen Mitleid und Mitgefühl.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und das ist mir sozusagen klar, ne, dass man irgendwie schaffen muss, nicht ins Mitleid zu gehen, sondern im Mitgefühl zu bleiben. Mhm. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass wenn man zu durchlässig ist, man quasi in die Berufsunfähigkeit geht.
Ja, ich würde ganz gerne zwei Sachen rausnehmen. Das erste ist die Frage, was muss man eigentlich mitbringen, wenn man sowas macht? Ja. Mhm. Und da würde ich immer so ein bisschen sagen, ich halte das für total normal, völlig selbstverständlich. Also ich finde die Befragung von Menschen, die sich in irgendeiner Weise empathisch
zeigen. Empathie finde ich halt für überlebenswichtig, klar.
Aber ich glaube, wir sind inzwischen schon in einer öffentlichen Situation, in der immer nur diejenigen sich befragen lassen müssen, die Empathie für selbstverständlich halten und nicht diejenigen, die irgendwie Ablehnung, Hass, Rassismus Sorge maskieren können.
Ja, und deswegen, Gleichgültigkeit.
Ja, und es wird sozusagen Abwehr und Frauenfeindlichkeit, Machismo, Antisemitismus, Rassismus wird so, als ob das eine natürliche Konstante wäre. Ja. Ja, und als ob das irgend so eine Grundzug des Menschlichen wäre, für den es gar keine Rechtfertigung mehr bräuchte. Aber das wohingegen wurde ja jetzt diejenigen, sozusagen halbwegs normalen Humanität das Wort reden, die müssen sich dauernd erklären.
Also das heißt, meine das erste, wollte ich jetzt natürlich nicht, dass du dich erklären musst.
Nee, ich weiß schon, aber man muss es ja irgendwie mal sagen. Also das ist als, oder ich sag mal ein anderes Beispiel, ja, als ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber als der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seiner Frau eine Niere gespendet hat, glaube ich.
Und alle,
Ja, genau. Ja, da war so hell. Ja, ist ja der Wahnsinn, dass der das
Aufgabe,
macht.
Aufgabe, dass er nicht wollte,
dann musst
dass
du sagen,
seine Frau
das, aber
stirbt.
Seid ihr nicht ganz bei Trost? Ja, selbstverständlich spendet er
seine Niere. Ja,
das heißt, es gibt sowas, wogegen ich mich wirklich wehre. Also nicht, weil ich das dir unterstelle, sondern wo ich sehr, sehr gerne würde, dass es uns gelänge, das umzudrehen.
Absolut.
Ja,
dass man sagt, was ist denn los mit dir? Aber weißt du,
also
ganz, ganz kurz nur, um die Frage sozusagen nochmal richtig klar zu kriegen. Worum es mir dabei geht, ist, ich finde die Empathie absolut die grundlogischste Reaktion auf die Welt.
Ja.
Nur, wenn ich jetzt denke, dass du gleichzeitig in deinem speziellen Beruf jetzt den Anspruch hast, da diese unheimlich schwierige Balance zu halten zwischen eigenem Berührtsein und wiedergeben, ne? So. Ich finde das schon eine außergewöhnliche Leistung. Einfach, weißt du? Also, wo ich denke, das finde ich ist schon eine sehr spezielle Fähigkeit, diese Balance eben zu wahren und nicht in diesen Momenten einfach zu kollabieren.
Ja, also das wäre der zweite Teil meiner Antwort gewesen.
Oder zu helfen. Also, mein, du hast natürlich, ne, man hilft ja auch,
indem
man berichtet und so, ne? Aber ich stelle es mir leichter vor.
Na, man hilft natürlich auch real und schreibt nur nicht drüber, das geht's ja auch.
Das,
ja?
Genau.
Aber ich wollte gar nicht den zweiten Teil der Frage nichtig machen, sondern ich glaube, dass das natürlich eine völlig berechtigte Frage ist.
Mhm.
Und ich darauf auch keine gute Antwort habe. Hm. Also ich würde sagen, natürlich bringt mich die Wut und das Entsetzen über das, was Menschen einander antun. Und die letzten Jahre habe ich mich ja weniger mit dem, was in anderen Ländern passiert, sondern mehr mit dem, was hier in Europa
passiert,
und was hier in dieser Gesellschaft passiert, beschäftigt.
Mhm.
Natürlich ist diese Wut, und natürlich ist das unbedingt verhindern wollen.
Die Dringlichkeit.
Ja, genau. Also, dass so eine Menschenverachtung ungestraft davon kommen kann. Ja, oder auch, dass diese Art von autoritärem, regressiven, antiaufklärerischen, antidemokratischen Gebaren. Ich meine, im Kern würde ich sagen, dieses Antihumane, dass das davon
normalisiert
sich durchsetzt. Und das heißt, es gibt natürlich schon auch eine Übersetzung sozusagen von diesem, von dieser Wut, von diesem Nicht-Akzeptieren-Wollen, von diesem Widerstand gegen diese Form von Ausgrenzung oder eben diese Form von Gewalt, die dann aber immer übersetzt werden müssen eben in Texte, in Sprache, in Analyse.
Ja.
Also es darf nicht einfach nur destruktiv verzweifelt sein, sondern aus der eigenen Verzweiflung, aus der eigenen Wut, aus dem Einspruch erheben wollen, muss sich etwas sozusagen ergeben. Und trotzdem weiß ich natürlich genau, was du meinst. Und wenn du mich fragst, gibt es Tage, an denen mir alles zu viel ist? Ja, klar. Gibt es Tage, an denen ich denke, ich möchte einfach wirklich nicht mehr mich in diese Öffentlichkeit stellen, um dann angefochten zu werden. Und ich möchte auch nicht mich immer mit diesen Themen beschäftigen. Also klar.
Dass klar. Du denkst, ich möchte ein Musical schreiben.
Ja, ein Musical schreiben. Das wär jetzt. das vielleicht dann nicht. Ja. Aber nein, ich würde auch sagen, natürlich hat, also ich glaube, das Buch, das mir am allermeisten Freude gemacht hat, sowohl im Schreiben als auch dann in der Reaktion war das Buch über das Begehren, weil es darin auch am allermeisten eben auch Beschreibungen von Glück, ja, Beschreibungen von Lust. Also natürlich ist mir auch wichtig, dass in meinem eigenen Tun und in meinem eigenen Schreiben und meinem eigenen Arbeiten immer noch Raum für, ja, eben für Humor, für Ironie, für Freude und Lust ist. Also das ist schon auch etwas, was ich glaube, dass es braucht, sonst hältst du das gar nicht, aus.
War das denn in dem Moment eigentlich eine, sagen wir mal, halbbewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt mal über was, was mir erstens sehr nah ist, aber was zweitens
Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Das hat sich aber jetzt einfach an der Wirkung auf oder an der Wirkung dieses Buches oder wie Menschen auf mich zukommen, die das Buch gelesen haben, darin habe ich dann einfach noch viel mehr gemerkt, was es auch ausgelöst hat. Ja. Ich hatte, als ich darüber schrieb, war mir klar, ich wollte auf jeden Fall über Homosexualität schreiben, so dass einerseits die Tabuisierung und die Stigmatisierung und also immer noch ja in vielen Ländern Kriminalisierung darin auftaucht und aber auch das Glück. Ja, ja, ich wollte unbedingt, als ich aufgewachsen bin, wurde über Homosexualität immer nur, also wenn es überhaupt irgendwo thematisiert wurde, war es eben immer Anlass zur Verzweiflung, Anlass für Selbstmord.
In allen Filmen, wo es vorkam, hat sich am Ende einer umgebracht.
Genau, exakt. Ja, Frauen hatten eigentlich keinen Sex. Also das muss man auch sagen. Also dass es sozusagen eine weibliche Sexualität gibt, dass es eine weibliche Lust gibt, das kam überhaupt gar nicht vor. Und das heißt, dieser Teil war mir, also ich wollte unbedingt, dass es eine selbstbewusste, auch eine gewisse Form von Heiterkeit und eben Lust gibt. So,
ein Feiern von irgendwie auch so, ne?
Ja, genau. Ja, es geht ja. Es geht ja auch um Sexualität. Also insofern,
sollte kein trauriges Buch sein.
Genau, eben. aber trotzdem, um zurückzukommen zu dem, was du fragst, dieses natürlich ist ein hoher Grad an Durchlässigkeit oder auch ein hoher Grad an Empathie. Du hast Empathie auch fast zu wenig gesagt, denn ich schreibe natürlich auch über Fragen, von denen ich ja selbst betroffen bin. Also Homo- und Transfeindlichkeit trifft mich ja. Ja, und das heißt, es ist nicht nur die Anteilnahme an anderen, es ist nicht nur in Anführungszeichen das Nachdenken über eben Rassismus oder Antisemitismus oder andere Formen von Ausgrenzung oder Herablassung.
Du denkst auch an das Kind, das du warst, du denkst an die Teenager.
Genau, ich erlebe es ja im Heute auch. Also es ist ja nicht vorbei.
Nee.
Ja, wir erleben einen schon erstaunlichen Backlash. Ob ich mir jetzt die Gesetzgebung in den USA in einzelnen Staaten anschaue, die Texte aussortieren wollen aus Schulen, in denen Menschen wie ich irgendwie drin vorkommen oder die Leute, wie ich geschrieben habe.
Meine 13-jährige Tochter bemerkt es und es macht ihr Angst.
Was sagt die denn?
Überlegen. Naja, also die ist halt auf YouTube und TikTok und so unterwegs und die kriegt dann halt mit, dass Leute wie Andrew Tate oder so überhaupt diskutiert und irgendwie weiter verwurstet werden und die hat neulich gesagt, weißt du was, Mama, das ist nicht zurück in die 50er Jahre, sondern es ist zurück in die 1850er oder so, ne? Und also selbst an der Schule, so was man da mitkriegt, ne? Auf der einen Seite ist alles unheimlich fluide und auf den ersten Blick bin ich immer so ganz entzückt, weil so meine Tochter guckt dann irgendwie, oder ich gucke halt mit ihr Hardstopper, weißt du, wo ich, also als jemand, der der in den 80ern groß geworden ist, mir kommen dann die ganze Zeit die Tränen, weil ich eben denke, oh, da gibt es einfach eine schwule Liebesgeschichte, die gut ausgeht. Und ich habe gemerkt, wie sehr meine Gewohnheit ist, dass ich immer denke, wann wird der Erste verprügelt, wann kommt das Drama, wann werden die beiden von den Eltern entzweit und wann bringt sich einer um. Weil das einfach meine Sehgewohnheit ist. Oder? Und dann zu sehen, dass das einfach eine Liebesgeschichte ist, die schön anfängt und schön aufhört, es hat mir wirklich, also es ist mir so tief reingegangen. Und ich sehe diese ganzen Teenager, die für mein Gefühl schon eine viel größere Auswahl haben an Selbstausdruck.
Ja.
Also das ist da definitiv so, ne? Und auf der anderen Seite, dass die halt bemerken, wie das an bestimmten Ecken wieder zugeht, wo sie es gerade erst entdeckt haben und dabei schlau genug sind, um zu bemerken, dass das angefochten wird und dass der Backlash kommt. Also total beunruhigend.
Und das empfinde ich schon auch sehr, sehr stark, diese Ungleichzeitigkeit von in der Tat im Vergleich zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, gibt es eine größere Sichtbarkeit. Ja, es gibt auch natürlich eine ganze Reihe von gesetzgeberischen Formen der Gleichheit, würde ich jetzt immer noch ein bisschen vorsichtig sagen, aber zumindest ist da viel passiert und trotzdem glaube ich, darf man nicht naiv sein. Ja, wir erleben wirklich, glaube ich, in sehr vielen Ländern der Welt gleichzeitig eine Zunahme von eben autoritären Bewegungen, von Bewegungen und auch Regimen, die die traditionelle Familie, die traditionelle Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Man sieht auch, glaube ich, wie so bestimmte feministische oder queer-feministische oder Trans-Themen systematisch von den Rechtsradikalen genutzt werden, um damit in Verfall. Die Mitte,
also zu illustrieren sozusagen.
Genau, und das ist, und du siehst, wie eben unterschiedliche mutmaßlich konservative Parteien auch darauf reinfallen oder eben diese Themen oder das sind ja noch nicht mehr Themen, annehmen. Es sind ja einfach nur noch Triggerbegriffe, die aufgenommen werden, um damit dann zu mobilisieren. Und das finde ich schon wirklich, wirklich, also nicht nur irgendwie analytisch beunruhigend, sondern das finde ich angsteinflößend, wirklich angsteinflößend.
Aber weißt du was, das toll, dann kann ich dich das endlich fragen und vielleicht kann ich dann mir deine
Argumente... Ich ahne schon, dass jetzt eine Frage kommt, die ich...
ich glaube nicht, sondern mir geht das oft so, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, wenn wenn ich argumentieren muss, dass, oder besser gesagt, also ich werde konfrontiert mit der Argumentation, dass diese, sagen wir mal, relativ großen Schritte der Sichtbarkeit und Angleichung von Rechten, sagen wir mal, irgendwie
zu schnell sein.
Dass das zu schnell ist für die Armen, armen Konservativen und dass sie dann so total überfordert sind und auch, dass so diese... Ich kann es kaum aussprechen. Aber Selbstbewusstsein der Frauen und das jetzt, also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Serie guckt, und oder jemand sagt, all diesen Serien, da sind jetzt immer nur noch die Frauen, die Starken und die Guten. Und guck mal, die Männer werden alle als Idioten dargestellt. Und kein Wunder, dass dann der Backlash kommt. Und ich finde das so schwierig, weil mir ist irgendwie ganz tief klar, dass das so nicht stimmt.
Ja.
Also, dass der Backlash nicht daherkommt, dass, also, und erstens, so what? Ja, aber ich meine, so, dass der Backlash, aber ich glaube, es hat noch nicht mal was miteinander zu tun.
Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Also, ich glaube, also, wenn ich das richtig verstehe, du möchtest wissen, was man darauf sagen soll, was man sagen soll. Nein, also nur zur Beruhigung, ich gehöre selbstverständlich auch zu denjenigen, die in solchen Gesprächen oftmals derart staune über das, was Leute sagen, dass mir auch überhaupt gar nichts einfällt, was man darauf antworten sollte. Also es gibt schon auch Situationen, wo Ansichten geäußert werden, die ich so derart grotesk finde, weil die Voraussetzungen alle nicht stimmen.
Ja, und man denkt, weiß, wo fangen wir an?
Genau, es gab doch früher, gab es doch immer bei den Fernsehzeitschriften dieses auf der letzten Seite dieses Original und Fälschung. Kennst du das noch? Also wo oben so ein Gemälde war und dann da drunter ein anderes und in dem einen Gemälde waren irgendwie lauter Fehler gemacht.
Ach so, ja, such
genau.
den Fehler.
Genau, ja, genau. Ja. Und das stand immer so in der Unterzeile, war dann immer 7 Fehler sind in diesem Bild.
Ja,
ja genau.
Ja.
Und das denke ich dann immer. Ja,
okay, also
wenn solche Positionen geäußert werden, denke ich immer, also 7 Fehler, also ich weiß gar nicht, wo ich anfange.
Man wird so mutlos, oder? Also mir sinken dann die Schultern
glaube,
so runter.
Aber inzwischen fallen mir mehrere Antworten ein. Ja, die eine ist, dass es mir ein komplettes Rätsel ist, warum Verschiedenartigkeit eigentlich als Gefahr wahrgenommen wird. Und ich zum Beispiel kann mich an allen möglichen Praktiken, die mir komplett fremd wären, ich will nicht gerade sagen erfreuen, aber ich kann sie mit Neugierde und mit Staunen mir anschauen, ohne dass ich in irgendeiner Weise glaube, dass sie mich in meinem So-Sein bedrohen.
Das ist es ne? Die Grundannahme, dass überhaupt, was andere Leute machen, erstmal also, so direkt mit dir zu tun hätte.
Exakt, das ist genau der Punkt. Ja, und das ist so eine ganz merkwürdige, ich würde sagen, Form von Hypochondrie. Ja, also als ob sofort das andere, was, also kann jemand trägt ein Kopftuch oder keine Ahnung, jemand macht Schuhplatteln oder was auch immer, warum sollte das meine Art zu sein gefährden? Und deswegen würde ich immer sagen, jemand, die, sagen wir mal, wirklich also katholisch fromm ist, warum sollte eine wirklich fromme Person in irgendeiner Weise irritiert sein über
die Frömmigkeit von jemand anderem?
Genau, exakt.
Ist ja auch so, es gibt ja auch ganz viele Leute, die auf diese Gemeinsamkeiten ausgerichtet sind. Also es gibt ja unheimlich viele auch fromme, gläubige Leute, die sagen, das Herz aller Religionen ist eins und das sehr wohl wahrnehmen.
Meine Vermutung und auch meine Erfahrung ist, dass eher Menschen, die überhaupt sich als religiös musikalisch verstehen, eher miteinander können, auch wenn die Religion oder Konfession sich unterscheiden, als diejenigen, die gar nicht glauben.
Ich bin eben Buddhistin, ich kann mich spitzenmäßig mit christlichen Mystikern unterhalten. Oder Sufi.
Ohne dass es bei dir etwas nimmt. Also das ist das Erste. Also dass ich sagen würde, Verschiedenartigkeit ist keine Bedrohung des eigenen. Das wäre das Erste. Das Zweite, was ich sagen würde, das ist ja das Großartige an liberalen Demokratien. Das Großartige an liberalen Demokratien ist, dass wir uns nicht mögen müssen. Wir müssen nur akzeptieren, dass die anderen auch in dieser Gesellschaft leben, solange sie sich eben natürlich auf bestimmte Normen, auf bestimmtes Regeln, Grundgesetz einlassen. Aber das heißt, die Erwartung, dass in dem Moment, in dem mir eine Lebensform von jemand anderem nicht einleuchtet oder möglicherweise auch nicht gefällt, oder mir Menschen unsympathisch sind, dazu führt, dass ich die nicht mehr in demselben Gemeinwesen haben will. Das ist mir ein völliges Rätsel.
Irgendjemand raus, so, ne?
Genau.
Das ist an sich schon...
Genau.
Das ist mir auch immer zum Beispiel, schon in der Antifa mit 14, ist mir das aufgestoßen, mit den Nazis raus. Muss ich echt sagen. So, ne? Also ich möchte nicht gerne, dass es mehr werden. Ich möchte nicht gerne, dass, also natürlich, ne? Also ich möchte gerne, dass...
Nein, ich möchte die Ideologie nicht haben.
Nein, ich möchte die Ideologie nicht haben. Ich möchte auch den Handlungsspielraum bitte sehr stark einschränken und so. Aber einfach zu sagen, irgendwas raus.
Ja.
Das erscheint mir so widersinnig. Das ist so eine absurde...
Ich würde... Ich Ich würde immer sagen...
Wohin denn? Also ganz kurz, wohin wollen denn die Nazis? Also sollen die anderen die haben?
Nein, ich glaube der... Genau, wohin? Also
wohin denn?
Wer soll sie denn nehmen?
Wer soll sie denn haben
so,
wollen?
Aber ja. Nein, da würde ich ja immer noch mal sagen, ich finde, der Unterschied ist zwischen einer Kritik an dem, was jemand sagt oder was jemand für eine politische Position hat oder dem, was jemand tut oder... die Person dämonisieren. Mhm. Ja, und mir liegt komplett fern, Menschen zu dämonisieren, aber natürlich die Position. Also ich würde sozusagen rechtsradikale Positionen und Dogmen, Ideologien, die würde ich natürlich massiv kritisieren.
Ja? Also ein bisschen ist das ja love the sinner, hate the sin.
Ja.
So, ne? Also dass man sich einfach klar macht, dass Handlungen und Meinungen und dass das alles oben drüber ist, über einer gemeinsamen Menschlichkeit.
Ja, so, ne? Ja, und bei dem, also wovon du ausgingst, also dass Leute sagen, boah, jetzt haben die jetzt hier irgendwie, das ist irgendwie zu viel und das geht zu schnell und sowas. Da würde ich immer so ein bisschen sagen, ja, get over it.
Ja. Aber denkst du denn überhaupt, also weil das frage ich mich dann eben in solchen Gesprächen, ne? Glaubst du, dass es überhaupt einen Zusammenhang gibt? Also, weil wenn ich jetzt überlege, ja, du guckst jetzt so die Popkultur an und dann gibt es eben Heartstopper und dann ist jede Netflix-Serie hat inzwischen 4 weibliche Charaktere, die ab und zu miteinander reden und nicht über Männer reden und alles ist irgendwie Bechdel-Test gerecht und keine Ahnung. Und ich sehe es mit Frohlocken. Aber, und dann wird das bezogen überhaupt auf jemanden wie Andrew Tate. Denkst du überhaupt, dass es einen Zusammenhang gibt?
Naja, also ich glaube, dass du historisch schon sagen kannst, dass alle Emanzipationsbewegungen, alle sozialen Bewegungen, die um Bürgerrechte gerungen und gestritten haben, immer auch eine Gegenreaktion hervorgerufen haben. Ja, und das ist immer auch, aber die Frage ist ja, was heißt das denn? Darf man dann deswegen keine Bürgerrechte von? Also der Punkt ist ja, ich würde ja sagen,
ganz leise und langsam.
Wer ist daran schuld? Also sozusagen, also das, was von deiner ursprünglichen Formulierung war ja sozusagen, dass diejenigen, die jetzt Anerkennung fordern, ja, oder Gleichheit fordern, also es geht ja auch um Umverteilungsfragen, geht ja auch um soziale Fragen, nicht nur in Anführungszeichen um Anerkennungsfragen, ja, dass diejenigen, sozusagen die anderen irgendwie überfordern würden, ja, und dass es zu viel sei und dass das die, kommt dann immer so sehr, sehr gerne die Formulierung von die normalen Leute finden das so anstrengend.
Deutschland,
so,
aber normal.
Genau. Und da würde ich halt,
AfD-Slogan.
Genau, und da würde ich immer sagen, ja, aber sozusagen, wessen Schuld ist das denn? Das ist doch nicht die Schuld derer, die aus einer marginalisierten Position heraus endlich um Gleichheit ringen. Oder um also eine größere Sichtbarkeit oder um gleiche Bezahlung oder also was auch im Wohnraum, was auch immer. Sondern das ist sozusagen Schuld daran sind die sozialen, gesellschaftlichen, politischen Verhältnisse, die sie vorher schon benachteiligt haben.
Ja, klar.
Und in dem Sinne würde ich immer sagen, das kann gar nicht schnell genug gehen. Glaube ich, dass man Gründe angeben muss? Ja. Glaube ich, dass man es erklären muss? Ist das, glaube ich, auch. Ja. Aber
und ja, vielleicht ich kann nicht mich überfordern, jetzt nee, also nicht überfordern im Sinne von aber auch als Menschen mitdenken.
Ja, aber es ist, aber ich finde sozusagen dieses ungeheure Mitgefühl, mit denjenigen, die ganze Zeit sozusagen bevorteilt waren von ungerechten Verhältnissen.
So traurig,
das finde ich auch hanebüchen. Und dann auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es umdrehen, ja, und dass wir sagen, ja, aber geht das? Also wie viel Zumutung war es denn für diejenigen, die marginalisiert wurden? Ja, wie viel Zumutung war es denn für diejenigen, die sich die ganze Zeit in antisemitischen oder eben in rassistischen Strukturen bewegt haben? Ja.
Also, und wie viel Gewalt steckt ja schon drin? Also sagen wir mal in diesem normalen.
Genau.
Wie viel Gewalt steckt schon drin? Sogar für Leute, die nicht so drastisch rausfallen. In der Normativität. Weißt du, also wie viel Gewalt ist für einfach irgendwie den kleinen Jonas, der Ballett tanzen möchte Und was gar nicht viel weiter rausfällt. Aber
ja, das ist, glaube ich, auch ein, also glaube ich, ein guter Punkt, dass man, also das ist für mich zum Beispiel auch fürs Schreiben, gerade in den Büchern, aber auch sonst in kürzeren Essays, auch immer enorm wichtig, dass unser Blick auf Ausgrenzungsmechanismen oder unser Blick auf Ungleichheiten oder auf Ungerechtigkeiten nicht sich immer nur die krassesten, extremsten Formen von Gewalt aussucht, sondern dass es viel, viel wichtiger ist, schon die ganz, ganz kleinen, Mechaniken von eben Herabsetzung, von so Entwürdigung und ich glaube, dass man das wiederherstellen muss. Also dass weil wir vorhin von Empathie gesprochen haben, dass man wieder resensibilisieren muss, wenn du so willst, für eben schon diese kleinen Gemeinheiten, die natürlich gar nicht klein sind, weil sie immer von Institutionen, von Strukturen auch organisiert werden.
Ja, und durch die Wiederholung Foltercharakter bekommen.
Ja, absolut.
Aber auch da denke ich, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel dir diese Netflix-Filme anguckst oder so, oder halt einfach diese neuen Serien, also die tragen ja auch total, also ich glaube, dass die, die da jetzt Überforderung schreien, die nicht wirklich gesehen haben können, weil das ja eben, also erstens Sichtbarkeit, also man redet ja viel von Sichtbarkeit so, ne? Und die Sichtbarkeit ist wichtig für die Betroffenen, marginalisierten Gruppen, aber die Sichtbarkeit ist ja auch wichtig für die Leute, denen das fremd ist. Und die dann irgendwie da eine unheimlich schöne Geschichte sehen. Und ist das nicht auch entlastend und erleichternd, wenn man irgendwie ein altes Vorurteil loslassen darf, weil man einfach denkt, oh, wie schön. Ja. Ich verstehe das jetzt. Ist das nicht schöner für mich?
Ja, also ich finde, neulich war ich in der Oper, in der Staatsoper hier in Berlin, bei den Barocktagen und habe also drei Abende nacheinander drei unterschiedliche Barockopern angehört. Und das erste war von Vivaldi, Il Giustino. Und darin ist die ganze Zeit auf der Bühne Gender Trouble, würde man sagen. Ja, also ununterbrochen sind männliche Sänger, die eben eine Frauenfigur singen, männliche Sänger, die umgekehrt eine weibliche Sänger, also Sängerinnen, die eine männliche Figur auf der Bühne darstellen, die als trans auftritt. Also alle Verwandlungen, alle Verwirrungen, alle auch Dynamik von Lust und von Identität, waren alle auf der spielerisch, heiter, klug, ganz klug, und dann sitzt du in so einer Oper und hast dieses ganze Publikum da, und weißt, mindestens ein Teil dieses Publikums wird am nächsten Tag sich wieder, wenn es die Diskussion auf, wollen wir den Genderstern ja oder nein,
muss das denn
vehement dagegen wehren, dass es mehr geben soll als zwei Geschlechter. Also, und du denkst, also deswegen ist schon auch die Frage, auch bei den Filmen, wie sehr schauen Menschen überhaupt Filme oder hören Musik oder gehen ins Theater und nehmen das, was sie dort erleben, tatsächlich als eine gesellschaftliche Wirklichkeit wahr? Oder nehmen sie es, weil sie ins Theater gehen oder weil es, sie wissen, es ist ein Netflix-Film?
Als Schauspiel.
Exakt. Yeah. Ist es ein
Spektakel, oder? Aber ich glaube zum Beispiel, der Vorteil von diesen Serien, oder also je nachdem, was man guckt, natürlich auch der Nachteil, ne, ist einfach, dass die einen so lange begleiten, und das habe ich einfach selber bemerkt, so, ne? Das ist ja eine neue Form, also in der Wichtigkeit, so, ne? Dass du eben 10 Staffeln von irgendwas guckst. Ja. Und ich glaube schon, dass das dadurch eine andere Wirkung hat. Weißt du? Dass das einfach nochmal
Ich glaube auch, dass sie eine Wirkung hat. Also ich glaube auch, aber zumindest die Frage stellt sich. Also ich glaube, die Frage stellt sich, ob ob es bei Kunstform, genau, wie übertragbar ist es und ob das mal. Ich würde immer eigentlich denken und auch mit einem gewissen Neid erfüllt sein als jemand, die Essays schreibt, die ja schon als, wenn du so willst, politisches Sachbuch daherkommen. Ja, ich glaube, ich habe mit viel mehr Abwehr zu tun, dass LeserInnen sofort schon sagen können, nee, also warum soll ich jetzt
sowas da
also warum soll ich jetzt darüber nachdenken? Wohingegen, wenn sie ins Theater gehen und sich Richard den Dritten anschauen, denken sie, es ginge um Shakespeare und Richard, also es geht ja auch um Shakespeare und Richard den Dritten und trotzdem sind sie dann im Theater aber bereit, sich mit einer Lebenserfahrung zu beschäftigen oder einer Figur zu beschäftigen. Jetzt bei Richard den Dritten zum Beispiel einen, der durch den Krieg und auch durch eine körperliche Versehrung total stigmatisiert ist und da heraus dann so einen Zorn und so ein Ressentiment entwickelt. Ja, das ist meine
Ansicht. Genau dein Thema.
Exakt, genau. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt einen Text geschrieben hätte über rechte Bewegungen und wie ja, es ein Ressentiment geschrieben wird, dann ist es sofort, es ist eine viel größere Abwehr. Und da, das heißt, ich glaube eigentlich daran, dass Literatur und Musik und Film und Theater und auch Oper, glaube ich übrigens meiner Ansicht nach total unterschätzt,
weil es ihren kritischen, weil es die ein konservatives Publikum abgreift.
Ja, klar. Aber was es an kritischem Gesellschaftsdeutung möglich ist in der Oper, wird meiner Ansicht nach leider total unterschätzt. Ich verstehe es aber auch, weil es eben diese bürgerliche Distinktion,
diese Scheiße in den Häusern und so. Ne?
Aber ich erstmal wünschte, ich könnte mich äußern sozusagen in der Form, und deswegen denke ich sehr, sehr viel darüber nach, was ich machen muss, damit die Fragen, die mich interessieren und eben die Einsprüche oder die Kritik, die ich gerne formulieren möchte, wie ich sie wie ich sie vermitteln kann, was ich also ob wie anders müssen Lesungen sein, wie anders müssen Gesprächsformate sein, um auch so ein bisschen, wenn du so willst, progressiven Raumgewinn zu haben. Ja,
aber das finde ich total spannend. Witzig, weil da habe ich auch tatsächlich jetzt in der Vorbereitung drüber nachgedacht. Weil ja genau, in der Popkultur hast du immer noch diese Möglichkeit von so trojanischen Pferden.
Genau, exakt.
Im Prinzip, ne?
Ganz
du kannst irgendwie Sachen einschmuggeln und an Plätze bringen, wo sie sonst nicht stattfinden
ganz
würden.
Genau.
Zumindest hast du die Hoffnung irgendwie.
Genau.
Ne? Und bei dir,
bei mir ist es kein Missverständnis.
Bei dir ist kein Missverständnis. Genau. Aber wenn man das Buch liest, ja? Also wenn man jetzt eins deiner Bücher liest, dann hast du die Chance schon.
Ja, klar.
Also dadurch, dass du durch die empathische Sprache dich du kannst Sachen sichtbar machen, auch für Leute, die erstmal sagen wir irgendwie skeptisch sind.
Ja.
Aber du musst sie ja erstmal dazu kriegen, sowas zu lesen und dich nicht sofort einzuordnen unter
Genau, aber deswegen musst du halt, also deswegen würde ich sagen, es ist für mich eben wichtig, dass ich lebe ja davon, dass ich sozusagen ein ganz breites Spektrum von ganz unterschiedlichen Orten oder Formaten habe. Also ich schreibe eine Kolumne in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung. Ich schreibe die Bücher, das ist für mich sozusagen der Hauptteil. Ich habe ein Gesprächsformat an der Schaubühne. Ich mache manchmal eigene Formen, sowas wie eine Lecture-Performance habe ich mal gemacht, auch an Theatern, wo ich so einen Solo-Abend habe, bei dem ich spreche, aber auch Musik dazu mache. Ja, so. Und das heißt, das, glaube ich, ist also für mich auch die wichtige Frage. Ich will im öffentlichen Raum intervenieren. Und ich glaube, dass es dazu ganz viele dafür brauchst du ganz viel. Also ich brauche, glaube ich, im Theater zum Beispiel bringe ich natürlich meine ganze Verwundbarkeit mit. Da setze ich mich selber hin, das kennst du auch. Ja, das ist natürlich was anderes, wenn du als Person, als Körper dich auch irgendwie zeigst und auch eben durchlässig zeigst und auch eine andere Art von Energie entsteht mit einem Publikum und du möglicherweise auch eben danach noch, also das habe ich, ich habe so eine Lesetour gemacht mit einem Programm, das hieß Ja heißt Ja und, das ist dann später auch ein Buch geworden, was so MeToo-Fragen verhandelt hat. Da bin ich zum Beispiel nach dem eigentlichen Lesungsprogramm immer noch im Theater geblieben, um auch ansprechbar zu sein, falls Menschen eben erzählen wollten von Erfahrungen des Missbrauchs oder der häuslichen Gewalt oder auch überhaupt über die, über ja die Fragen von einer feministischen Perspektive nachdenken und sprechen wollten. Und ich bin jetzt im Moment gerade auch auf einer Lesereise gemeinsam mit zwei anderen großartigen Frauen, mit Lena Gorelik und Mariam Sareh. Und wir lesen Texte von Shoah-Überlebenden. Und auch da bleiben wir immer noch nach dem Programm ansprechbar, damit Menschen von ihren Erfahrungen berichten können. Also das sind natürlich schon ganz andere Möglichkeiten, die ich im Theater dann habe, als wenn ich das Buch aus der Hand gebe, dann ist natürlich keine Rücksprache oder kein Austausch möglich. Und das ist für mich schon, also als jemand, die eben leider eben nicht begabt ist für andere künstlerische Formate, jetzt kommen wir wieder
trojanische auf die Pferde.
Genau, für trojanische Pferde muss ich mich sozusagen selber auch mit, also mit anbieten, ja, und versuchen, ja, Orte zu suchen, Gelegenheiten zu finden, in denen, ja, zu dem Text noch was dazukommt, sozusagen.
Und hast du denn dann eigentlich, sozusagen bewusste Mechanismen, dich zu schützen gegen das, was da dann auch an, an Hässlichem kommen kann?
Ja, ich finde ja beides schwierig. Ich finde, dass also was so die Anfechtungen und die und der Hass und so, dann da gibt's natürlich einfach jetzt rein praktische Möglichkeiten. Also dass du dir nicht, also kann man, dass du dir dann deine Einstellungen in den sozialen Medien so hast, dass du nicht siehst, was da kommentiert ist. Meine Freundin guckt dann drüber, ob da irgendwas ist, von dem sie
was du wissen
denkt,
solltest.
Was ich wissen sollte. Ja, aber ich guck's mir sonst irgendwie nicht an. Aber ich krieg natürlich auch noch so maschinengeschriebene Briefe, die dann so sagen, Leute wie sie sollten deportiert werden. Ja, man denkt dann immer, wohin? Wo ist denn bitte irgendwie die queere Insel, wo wir irgendwie alle miteinander sein und irgendwie ficken können? Ja. Aber nee, also so Post gibt's natürlich auch. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie mich das trifft und wie ich mich nicht schützen kann. Politisch denke ich natürlich auch immer, ich will mich ja auch nicht schützen, denn das ist die Realität, mit der ich dann wiederum arbeiten muss.
Ja.
Und trotzdem,
du musst das irgendwie ausgleichen.
Ja, oder? Und trotzdem ist es natürlich, gibt es Tage und Wochen und Monate, wo man das Gefühl hat, es ist die Haut einem vom Leib gezogen. Ja. Und jetzt gar nicht nur, weil ich individuell angegriffen werde, sondern weil du einfach siehst, wie eine Homo- und Transfeindlichkeit ringsherum grassiert.
Weil du das alles sehen musst. Ja.
Und gleichzeitig, glaube ich, ist das Schöne oder das Beglückende ist natürlich auch zu sehen, wie viele andere es da gibt, die sich da eben auch, also ich bin ja nicht allein, ja, sondern es ist natürlich auch eine ganze Geschichte von einer schwul-lesbischen Bewegung, von der AIDS-Bewegung. Also es ist natürlich auch eine ganze Geschichte von historischen Kämpfen, in die ich mich da nur als eine einreihe, wie sehr, sehr viele andere eben auch.
Und das gibt dann wieder so einen Halt, ne? So ein
Aufgehobensein
vielleicht.
Und trotzdem hat man, und danach fragst du, glaube ich, zu Recht, hat man natürlich Tage, an denen man sagt, ich will nicht. Mhm. Ja, und auch an denen es einem auch nicht gelingt, Mut zu machen, sozusagen. Ja. Also in denen man einfach nur denkt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Blindenhundausbilderin werden.
Ja, oder, ja. Also so, kann ich gut verstehen.
Also so, oder eben irgendetwas ganz an etwas ohne Buchstaben. Mhm. Aber
vielleicht ist das ja auch tatsächlich irgendwie hilfreich.
Die Blindenhundausbilderin?
Nein, aber sich das offen zu halten. Weißt du, sich zu sagen, das hier ist eine Berufung, die ich habe. Ich kann das sehr gut. Und solange ich das kann, mache ich das. Und sich aber irgendwie klar zu machen, also ich sage das jetzt, weil ich selbst ganz lange, also ich habe ja jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben, wie ungesund meine eigene Berufung in Teilen sozusagen für mich geworden ist. Und ich ganz lange auch ein starkes Gefühl von Verpflichtung hatte, dass ich das Gefühl hatte, weil ich das kann, muss ich das auch. Und sich irgendwie klar zu machen, das bedeutet das überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass ich das 12 Jahre lang kann. Und dann muss ich Blindenhunde ausbilden.
Genau, also Blindenhunde ausbilden fände ich immer noch eine wirklich sehr, sehr gute Perspektive. Ja. Aber nein, ich habe, also natürlich, erstmal denke ich das auch. Erstmal denke ich auch, mit Sprache umgehen zu können, ist auch eine Aufgabe und ist eine Verpflichtung. Mhm. Ja. Und trotzdem glaube ich, sagen wir mal so, ich glaube, ich bin sehr, sehr gut eingebettet in eine Freundesfamilie, die auch sehr gut aufeinander aufpasst. Ja, und wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich kann eben wirklich, also kann wirklich nicht mehr,
oder du kriegst es nicht ausgeglichen.
Oder ich werde krank, oder dann glaube ich jetzt auch schon zum einen, dass mich Freunde darauf aufmerksam oder FreundInnen darauf aufmerksam machen würden. Und ich habe, glaube ich, auch keinen Ehrgeiz gegen meinen Körper. Also ich bin sehr körperabhängig, ich bin sehr abhängig von einem guten Körpergefühl.
Das kann ich sagen
aus eigener auch gerne zum Beispiel.
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass das mir, glaube ich, oft den Arsch gerettet hätte, wenn ich das
hätte. Wenn es gehabt hätte.
Ich hatte oft einfach eine sehr schlechte Anbindung an meinen eigenen Körper und habe ihn relativ effektiv irgendwie abtrainiert, überhaupt mit mir zu sprechen.
Und hat sich das wieder verändert?
Ja, aber mit tatsächlich quasi Training, ne? Also Körperarbeit und so. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das ein Schutz ist, wenn man
ich bin einigermaßen schmerzempfindlich tatsächlich. Mhm. Also mir tun Sachen, wenn ich irgendwas habe, wirklich weh.
Ja,
und ich bin da auch überhaupt gar nicht heldenhaft. Also ich habe überhaupt keine Neigung, dann so zu tun, als ob mir etwas nicht weh täte. Mhm. Ja, sondern
gut. Ja.
Und
also das heißt,
haben wir, glaube ich, alle Leben, in denen wir ungeheuer viel arbeiten und auch ungeheuer viele Anforderungen und Erwartungen versuchen, irgendwie halbwegs hinzukriegen.
Ja.
Aber den Punkt, also, und das heißt natürlich auch nicht, dass ich, also natürlich bin ich auch verzagt. Also das geht schon. Also dieses verzagt, politische Verzagtheit. So. Aber gegen meinen eigenen Körper etwas zu tun, das würde ich jetzt glauben, das liegt mir nicht.
Gut.
Das klingt jetzt komisch, aber
nee, das ist gut.
Ich glaube, dass das richtig.
Also ich meine, ich denke jetzt natürlich darüber nach, wie sich das damit vertragen hat, wie du beschreibst, dann irgendwie, weißt du, 12 Stunden lang über Schotterpisten im Kosovo zu fahren und sich verschiedene Massaker-Schauplätze anzuschauen.
Genau, so, ne? Aber das würde ich sagen, ist eine psychische Belastung, die auch enorm ist. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dabei totale Migräne gehabt hätte oder eine Magen-Darm-Grippe oder Fieber oder sonst.
Also das heißt, du neigst auch nicht zum Somatisieren wahrscheinlich, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Natürlich bin ich auch krank, ja. Mhm. Aber ich glaube, mir ist mein Körpergefühl wirklich wichtig. Mhm.
Und du musstest das nicht trainieren. Das ist einfach irgendwie.
Dass mir das Körpergefühl wichtig ist?
Ja, oder dass du das einfach auch wahrnehmen kannst und dem gemäß irgendwie handeln. Also gehst du über sowas hinweg, weißt du? Also ich habe Kopfschmerzen, aber was weiß ich denn schon? Ich gehe jetzt trotzdem da und dahin, oder?
Nein, also natürlich habe ich auch schon, keine Ahnung, Veranstaltungen in der Schaubühne moderiert mit einer Erkältung oder mit einem, also so.
Ja. Aber nicht als Dauerzustand.
Aber jetzt, also das, was du beschreibst, also dieses wirklich über Schmerzen hinweg, müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob ich das mal gemacht habe. Aber das erstmal liegt mir das nicht, aber vielleicht, also ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die eine chronische Erkrankung hatte. Und das heißt, für mich ist Krankheit etwas gewesen, das immer da war, das sehr mir irgendwie vertraut sozusagen war. Ja. Aber das heißt, Gesundheit war für mich nicht selbstverständlich, sondern auch was ein Geschenk, also irgendwie ein Glück oder unverdientes Glück oder dann glaube ich, vermutlich kommt jetzt einfach hinzu, ich bin einfach ein eher sportlicher Typ. Also ich mache gerne Sport, ja, ich spüre gerne meinen Körper.
Übrigens ist wahrscheinlich das Laufen
ja
natürlich auch was, also wenn man jetzt drüber nachdenkt, was hast du für Mechanismen, um dich auszugleichen? Du machst natürlich alle die Sachen, von denen jeder Therapeut der Welt dir inzwischen irgendwie sagen würde, mach das mal, um dich auszugleichen.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, also für diese frühen Sachen, also als ich da in Krisenregionen im Reisbund, da bin ich jetzt noch nicht so viel gelaufen, wie ich jetzt laufe, da bin ich eher ins Gym gegangen. Ja. Nein, ich würde sagen, jetzt als ein ganz, ganz, ganz stabilisierender, großer, wichtiger Faktor ist eingebettet zu sein, FreundInnen um mich zu haben, eine Partnerin zu haben, Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, mit denen ich zusammen nach, also obgleich, wir haben ja angefangen zu sprechen über dieses, dass das Schreiben eher einsam ist, ja, aber trotzdem habe ich ein sehr, sehr, also ich würde sagen, das Allerbeste an mir, das wirklich Allerbeste an mir sind die FreundInnen um mich herum. Und das ist schon gut, also dass man sich nicht im Moment von Erschöpfung oder so oder von Traurigkeit oder so allein fühlt, sondern dass man auch das Gefühl hat, okay, die gehen durch dieselbe Gesellschaft, durch dasselbe Leben mit einem durch. Und das, glaube ich, ist jetzt, wenn ich jetzt drauf schaue, was hilft mir so, ist es sicherlich das. Also jetzt jenseits von so banalen Faktoren wie, keine Ahnung, schlechte Filme im Fernsehen gucken, finde ich, hilft auch über jede Krise. Also Trash schauen
Sinnfreies.
Hilft enorm.
Ja, ich habe gerade zum Beispiel zum totalen Schrecken meiner Familie irgendwie mein Herz für so Reality-TV entdeckt.
Okay, da bin ich noch nicht angekommen.
Also spät im Leben, aber auch nur, weil das, glaube ich, besser wird. Ne? Also
Trucker Babes oder was schaust du dann
nicht,
so? Trucker Babes finde ich jetzt, das habe ich noch nie gesehen, aber ich sehe immer nur die Werbung und finde die Werbung so spektakulär, dass ich immer denke, das ist ja unglaublich.
Also ich hab sowas nie geguckt. Ich gucke keine Kardashians, keine Dschungelcamp und keine Ahnung. Und überall so einen fiesen Unterton hat von Voyeurismus und so, das gefällt mir nicht. Aber es gibt ja so ein bisschen so eine neue Schule, auch von Reality-TV, auch viel auf Netflix, von so Sachen, die so ultra sweet sind, von vorne bis hinten.
Ja, sag mal,
also wie zum Beispiel Queer Eye. finde ich einfach, ist sehr niedlich und gut fürs Herz. Nee,
hast du mir noch nie geschaut.
Also natürlich ist das irgendwie Quatsch, ja, aber irgendwie auch nicht.
Aber ich will nur sagen, in Wahrheit, also gibt's das irgendwie alles, aber wenn wir jetzt ernsthaft sozusagen darüber sprechen, was einem hilft, ja, oder was einen stützt, dann würde ich sagen, das gibt's irgendwie alles auch, ja, man soll sich um Gottes Willen unser beider Leben jetzt nicht so vorstellen, als würden wir von morgens bis abends vernünftige Sachen machen. Ja.
Also, in die Opa geht.
Genau, also gibt einen großen Anteil Unvernunft darin, aber trotzdem glaube ich, das würde mich bei dir auch interessieren. Ja. Mhm. Wie wichtig für dich ist, dich mit den Arbeiten oder Produktionen oder von anderen Leuten zu beschäftigen? Also eine der Sachen, die ich nicht belastend, aber sozusagen potenziell auf Dauer langweilig finde, ist, wenn ich immer im Fokus bin irgendwie bei Veranstaltungen klar, davon leben wir irgendwie alle, aber
es scheint irgendwie sein zu müssen.
Genau, glaube ich, das, was mich was mir gut tut, was mir, was ich brauche, ist, ich brauche Stoff. Also und Stoff heißt eben die Bücher von anderen Leuten. Absolut. Oder die Musik oder ins Theater zu gehen. Eine der Sachen, die ich in Berlin großartig finde, ist, dass man permanent hin und her geworfen wird, weil man sich aussetzen. Mhm. Ja?
Das ist ich würde wirklich sagen, sozusagen mein friedlichstes Zuhause sind die Bücher anderer Leute und die Kunst anderer Leute und auch was mich beschützt und tröstet und versorgt.
Genau.
Wenn ich zum Beispiel von einer Promoreise nach Hause komme, was mir wirklich nicht gut bekommt, auch immer noch leider, dann weiß ich eigentlich, meine zuverlässigste Rettung ist einfach ein gutes Buch von jemand anderem zu lesen.
Genau. Und ich glaube, das ist schon, also deswegen kann man all die anderen Sachen, ja klar,
das gehört immer so, aber das ist so Fast Food, wenn gar nichts anderes mehr geht.
Genau, aber das ist ja nicht, was einem wirklich Energie gibt, sondern Energie gibt, also mir jetzt auch, weil ich einfach so funktioniere, also ich natürlich das Nachdenken über Ereignisse in der Welt, also es sind jetzt gar nicht immer künstlerische Dinge, die einem schenken. Aber dieses, also permanent konfrontiert zu werden mit Fragen, die man noch nicht verstanden hat. Oder
aber Lernen an sich, habe ich das Gefühl,
genau,
ist was unheimlich,
ganz genau,
was mir wahnsinnig gut tut. Einfach, was ganz Gesundes hat. Und was ich interessant finde, weil du weil du sozusagen die Wichtigkeit von Freundschaften jetzt mehrfach so angesprochen hast und das ja inzwischen auch total erwiesen ist, dass sich mit Freunden zu treffen irgendwie wirksamer ist gegen ganz viele Formen von psychischen Belastungen als Sachen, die man viel eher auf dem Schirm hat. So, dass oft ein Gespräch mit einer Freundin wirksamer ist noch als Meditation zum Beispiel, die ich ja sonst sehr propagiere und das einfach sehr einleuchtend und toll fand, das zu hören, dass das trotzdem wichtiger ist, sich einfach mit seiner Freundin auf einen Kaffee zu treffen.
Ja, und vor allem das heißt ja auch nicht immer, also bei dem, was ich jetzt wertschätze an Freundschaften, ist ja nicht, dass die mir zuhören, wenn ich in einer Krise bin. Ja, das ist auch hilfreich.
Ja.
Aber nein, sondern einfach die Zugewandtheit zu anderen oder an etwas anderem als an sich selbst interessiert zu sein.
Ja, und weißt du, das finde ich ist der entscheidende Punkt. Dass ich das Gefühl habe, wenn man jetzt was liest, was einen inspiriert.
Mhm.
Und es kann was sein, was ganz schwierig ist, was einen fordert. Das muss überhaupt nicht in seiner Natur irgendwie leicht und hell und was weiß ich sein, so, ne? Aber dass ich jetzt gerade den Gedanken hatte, dass sich das für mich anfühlt, wie eine Erweiterung meines Freundeskreises.
Ganz genau.
Also, dass ich das Gefühl habe, ich komme nach Hause, im Lesen vor allem, in eigentlich meine erweiterte Familie und meine chosen family. Also, ich kann was lesen, kann mich verbunden fühlen mit einem Sachbuch von jemandem, der in Neuseeland lebt, und einfach das Gefühl haben, ich komme zu meinen Leuten nach Hause.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass eben literarische Figuren oder auch auch Musik natürlich oder Figuren in Theaterstücken, dass die, dass man sich ins Verhältnis setzt zu denen, dass man ins Gespräch geht mit denen, dass ja, aber sich natürlich bei jeder Lektüre von jedem Roman natürlich das eigene Nachdenken, das, was man sieht, wo, was man fühlt, worüber man leidet, sich erweitert und vertieft. Und also diese Reisen, also diese Reisenden, die man sich dann immer jeweils begibt, ja, das finde ich großartig. Und ich würde eben schon auch sagen, dass bei, also mindestens bei Theaterstücken, aber ich glaube auch beim Kino zum Beispiel, anders als bei dem Netflix schauen oder anders als bei etwas gestreamt zu erleben, ist für mich beim Theater oder beim Kino schon entscheidend, dass ich an einen anderen Ort dafür gegangen bin, dass also, dass ich nicht einfach nur auf dem Sofa sitze, dass ich es nicht leicht abschalten kann. Ich kann
und dass
nicht,
andere Leute das auch getan haben, finde ich auch noch wichtig.
Finde ich auch wichtig. Und aber auch, dass in dem ersten Moment, in dem ich irritiert bin oder was nicht verstanden habe oder gelangweilt bin, nicht einfach rausgehen kann.
Ja, nicht
und
wegschalten kann.
Nicht weg, einfach auf den Knopf drücken kann und sagen können, das will ich nicht mehr, sondern dass ich das eine ästhetische Erfahrung, eine künstlerische Erfahrung auch etwas ist, dass eine Zumutung sein darf, ja, und dass man darüber dann auch noch etwas gewinnt, ja, und wenn man, und also das ist
aus sich selbst und aus seiner Komfortzone irgendwie raustransportiert
wird und halt, und dass du natürlich schon auch, also beim Theater jetzt oder beim Kino oder ich hoffe es natürlich auch bei Lesungen, wenn ich eine Lesung mache, ja, oder jetzt bei den Veranstaltungen, ich habe so eine Veranstaltungsreihe in der Schaubühne einmal im Monat, die wird zum Beispiel auch immer live gestreamt und ich habe immer Angst, dass die Tatsache, dass es live gestreamt wird, dazu führen könnte, dass keine Menschen mehr ins Theater kommen. Ja. Und es ist aber glücklicherweise immer ausverkauft. Ja. Und das macht eben schon was.
Also
es ist schon was anderes. Es ist eine wirklich andere Erfahrung. Auch für mich, wenn ich bei Veranstaltungen, wenn ich merke, da sind alle anderen denken jetzt auch über diese Fragen nach. Und also das, was Kate Tempest meint mit, das eine ist ja, dass so eine Verbindung entsteht, aber das andere ist ja auch, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass die Fragen soziale Fragen sind, dass sie gesellschaftliche Fragen sind, dass sie nicht nur Fragen sind, die mich als Privat-Einzelperson betreffen, sondern dass sie...
Und im besten Fall laufen dann alle in der Pause rum und haben den gleichen, sagen wir mal, haben die gleichen Fragezeichen auf der Stirn.
Ja, oder sie merken im Gespräch danach, dass sie was ganz anderes erlebt und gehört. Also das gibt's ja auch.
Ja, klar.
Ja. Und ich glaube, dass das auch bei Musik, also auch bei meiner Musik natürlich funktioniert, dass die, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man irgendwo hingeht.
Absolut.
Und in einem Konzert real vor einer Bühne steht. Also
du, es gibt inzwischen Studien, die gezeigt haben, dass die Herzrate von, ich glaube, es war Herzrate, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Hirnströme oder Herzrate, aber auf jeden Fall, dass man sich quasi biologisch aufeinander einschwingt in einer Konzertsituation. Also die Leute auf
Hirnströme,
der Bühne.
Würde ich jetzt vermuten.
Ich weiß nicht, ich glaube fast, es war Heartrate.
Okay.
Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es Studien, die sozusagen gezeigt haben, dass man sich wirklich physiologisch aufeinander einschwingt mit dem Publikum, also Leute auf der Bühne und das Publikum davor, tatsächlich so miteinander in Schwingungen gehen. Und das finde ich total faszinierend, so, ne?
Wenn ich frage, gibt es zum Beispiel MusikerInnen, wo du hingehst ins Konzert und wo das für dich gelingt?
Absolut. Also für mich sind die Konzerte anderer Leute die zuverlässigste Inspiration. So, ne? Also dass ich nach Hause gehe, also bei einem tollen Konzert, dann so beseelt bin wieder, einfach von der Kraft der Musik, dass ich nach Hause gehe, ich denke dann nicht, ich muss jetzt sowas machen wie der Künstler, die Künstlerin, die ich jetzt gerade gesehen habe, sondern ich gehe nach Hause und denke, Musik ist das Größte, das muss man machen, ich muss jetzt auch Musik machen, weil einfach diese Kraft so ansteckend ist. Aber es passiert nicht so oft. Und es ist natürlich auch sehr bedingt.
Weil du nicht so viel in Konzerte von anderen gehst? Oder weil du die selten gut findest? Oder?
Nein, ich finde Konzerte ganz... Ich bin nicht besonders jetzt irgendwie kritisch oder so. Ne? Okay. Ich bin leicht zu amüsieren, Gott sei Dank.
Ja.
Wichtige Fähigkeit finde ich auch so.
Ja.
Ne? Und aber es ist einfach bedingt durch viele Faktoren, den Ort, wie... Ich meine, natürlich dadurch, dass ich das selber... so viel gemacht habe, kann ich, glaube ich, relativ fein irgendwie wahrnehmen, wie es den Leuten auf der Bühne geht. Weißt du, und wenn du dann mitkriegst, dass es da Irritationen gibt. Also, ne, ich weiß auch, wie schwierig das manchmal ist. Und dann nehme ich wahr, dass der Raum schwierig ist für die Leute auf der Bühne.
Mhm.
Und dann fühle ich mit. Und so, ne? Okay. Und dann ist es schwer, mich da fallen zu lassen, weil ich denke, ja, das fände ich jetzt ganz, ganz schwierig.
Mhm.
Oder so. Aber wenn das alles zusammenkommt und ich da sozusagen eben transportiert bin, dann gibt's nichts, was mich zuverlässiger inspiriert und beseelt und so aus mir rausholt. So.
Und gibt's denn Bedingungen, die für dich erfüllt sein müssen, damit du schreiben kannst oder damit du Musik machen kannst? Oder ist das eigentlich unverfügbar? Also das, ich würde jetzt beim Schreiben immer sagen, ja, ich kann alle möglichen Bedingungen irgendwie herstellen und ich weiß, bestimmte Sachen gehen besser an den Geschlechter. Und dann gibt's irgendwas, wo ich sage, ist leider total unverfügbar, ja?
Ja.
Und du setzt dich da morgens hin und du merkst schon nach einer Stunde, das wird nichts. Ja?
Also ich würde sagen,
und dann quält man sich so rum und dann erkennt man einfach, okay, es ist irgendwie ein Text, aber er ist in Wahrheit einfach nicht richtig gut.
Ja. Also, ich würde sagen, ich bin sehr flexibel.
Aber das ist schon mal gut.
Aber ich habe auch ein Talent, vielleicht die Situation herzustellen.
Ja.
Aber das ist interessant, weil wir vorhin darüber geredet haben, über den Körper und auf den zu hören. Und es hat auch viel damit zu tun, dass ich teilweise das sozusagen zu gut konnte. Weißt du, dass ich unheimlich schwierige Situationen, also ich finde zum Beispiel eine Tournee ist an sich eigentlich unheimlich schwer und so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt einen Teil, der ist zum Beispiel Kreativität und auch Flow sehr zuträglich.
Ja.
Ja. Also zum Beispiel das auf der Bühne stehen.
Ach so,
da gibt's unheimlich viel.
Schlechtes Essen vorher und nachher ist dir überhaupt nicht. Schlechtes
Essen, neonbeleuchtete Umkleidekabinen, den ganzen Tag im Gewerbegebiet von Düsseldorf verbringen. Das sind alles Bedingungen, die sind dem eher nicht so.
Fände Düsseldorf an sich schon ausreichend. Ja, Gewerbegebiet Düsseldorf ist natürlich nochmal wirklich einer obendrauf.
Ja, und dann, aber die Konzertsituation an sich kann ein absolutes Zusammenfließen von optimalen Bedingungen trotzdem sein.
Okay, und belastet das dich denn, dass du auch eine Projektionsfläche bist? Oder dass es so, also dass es, keine Ahnung, dass das angehimmelt werden oder so, das stelle ich mir jetzt.
Ja, ich habe unheimlich introvertierte Tage und dann fällt mir das schwer.
Okay.
So, ne? Und auch immer schwerer. Und es war für mich auch nicht leicht, vielleicht einzusehen, dass diese Anteile auch stärker werden und wichtiger werden. Ne? Und dass ich Sachen, die ich früher konnte, nicht mehr gut kann. Weißt du, was ich mir manchmal wünschen würde, aber ich glaube, das ist einfach schwer herzustellen, ist, wenn mehr Raum wäre für Performer, was ich ja dann irgendwie bin, unterschiedlich zu sein und eine unterschiedliche Tagesform zu haben. Und wenn einfach mehr Raum wäre in der Erwartung, auch von dem Publikum, dass jeder Abend vielleicht anders verlaufen dürfte.
Weißt du, aber dass du was nicht so ist sehr denn die Erwartung, musst? Die du glaubst, die sich auf dich richtet? Was ist denn die Zuschreibung?
Ja, es ist eine total interessante Frage, weil ich bin mir gar nicht so sicher. ich traue meinem Publikum schon einiges zu. Weißt du, ich habe schon das Gefühl, dass das sehr kluge und empathische Menschen sind. Das heißt, eigentlich habe ich schon das Gefühl, mich sehr zeigen zu können. Aber trotzdem gibt es ja diese ganz starken, es gibt ja immer so diesen Ethos im Rock'n'Roll, ja.
Von Power.
Von Power und von, ich weiß nicht, in meinem Buch habe ich geschrieben zum Beispiel, ein unperfektes Konzert ist was, was die Leute unter mich mögen.
Mhm.
Aber es gibt einen Punkt, an dem das kippt. Du darfst dir keine Sorgen machen um die Performerin. Das schmälert einfach faktisch wirklich das Konzertvergnügen, ja, wenn du dir irgendwie Sorgen machst. Manchmal wäre aber das Sorgen machen ja vielleicht angemessen. Und ich glaube einfach, was ich mir oft gewünscht hätte, aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ist einfach diese Reproduzierbarkeit in Frage zu stellen. Und wenn sozusagen eine größere Toleranz da wäre, dafür, ich weiß nicht, weil ich rede da ganz viel mit anderen Performern, Performerinnen drüber, dass wir so zusammen drüber nachdenken, ob es eigentlich eine Alternative gibt zu diesem, dass man in diesem Kontext so funktionieren muss. Ob es das gibt und ob man zum Beispiel sagen könnte, also manchmal denke ich, das wäre für mich die einzige Vision, wie ich mir vorstellen könnte, das wieder zu machen, weil im Moment kann ich es ja nicht. Im Moment bin ich ja quasi versehrt. Also ich kann es ja faktisch nicht mehr, weil meine Stimme nicht verlässlich genug funktioniert. Ich kann auch noch nicht mal Lesungen machen.
Mhm.
Und manchmal, also das bespreche ich dann mit irgendwie befreundeten KünstlerInnen, ob es eigentlich möglich wäre, mit Ansage sozusagen zu sagen.
Ich weiß nicht, ob es geht heute, aber
ich weiß nicht, was heute passiert, zumindest. Und vielleicht werde ich euch brauchen, vielleicht werde ich das Publikum brauchen. Vielleicht müsst ihr übernehmen. Ich weiß es nicht. Das ist echt einfach so ins Blaue, ne, gedacht. Also es ist noch nicht, ich habe das nicht ausformuliert oder so. Aber wäre das eigentlich möglich, eine größere Bandbreite zu erlauben von dem, was auf so einem Konzert also, oder in so einer Situation erwartet wird.
Ich finde es interessant, weil ich jetzt aus Perspektive von jemandem, die selber viel auf einer Bühne sitzt, überhaupt nicht für mich sich, also diese Fragen stellt, gar nicht. Ja, aber ich als Zuschauerin, die nun wahnsinnig viel Musik hört, auch wenn es andere ist, muss ich erstmal drüber nachdenken, was für eine Erwartung habe ich eigentlich? Und ich würde dir zustimmen, dass, also wenn es, keine Ahnung, komplett katastrophal schlechte Akustik wäre zum Beispiel, ja, also die einfach wirklich die Technik nicht funktioniert, würde ich tatsächlich leiden, ja? Also nicht, wenn man einmal irgendetwas schief geht, sondern wenn es insgesamt man das Gefühl hat, da hat sich jemand nicht Mühe gegeben, ja, ja so.
Ja.
Und ich würde auch sagen, wenn ich wenn ich bei einem Konzert bin und ich das Gefühl habe, es ist also ohne etwas vorher zu wissen, ohne dass es mir vorher erläutert wird, sondern ich komme rein, ja, und dann wäre, keine Ahnung, ja, würde jemandem die Stimme weggehen oder würde, keine Ahnung, irgendein Instrumentalteil.
Oder jemand anderes würde.
Ja, so. Und da würde ich, also da würde ich in der Tat unzufrieden, also ich wäre unzufrieden, ja. Und es hängt sehr davon ab, ob ich das Gefühl habe, da rutscht jetzt gerade mal jemandem irgendwie der Ton weg oder so. Oder ob du das Gefühl hast, das ist jetzt anderthalb Stunden Zumutung.
Ja, genau.
Ja. Und trotzdem kann ich aber, während du sprachst, habe ich selber drüber nachgedacht, welche Arten von Konzerten habe ich denn gehört, bei denen ich nicht ganz sicher war, was geschieht. Bei denen ich, also jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich sowieso immer weiß, dass es Tagesform gibt und das, was besonders gelingen oder eben auch nur so. Und mir ist eingefallen, dass ich eines der letzten Konzerte des Jazz-Trompeters Chet Baker gehört habe. Relativ kurz bevor der starb. Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher. Mhm. Und ich würde sagen, dass man, also du hörtest oder du spürtest, dass es dem nicht gut ging, ja, ob unter Drogen oder unter welchem Einfluss auch immer. Es war nicht so, dass das musikalisch dadurch eingeschränkt war, ja, aber es gehörte zu dem Konzert ein Schmerz, den diese ganze Person einem miterzählte, ohne dass es angesprochen war, die das für mich zu einem der ungeheuersten Konzerte, die ich je gehört habe, gemacht haben. Ja. Das ist nicht ganz das, was du meinst, aber sozusagen ein Stück weit beruhigen, dass es nicht eine Erwartung von Perfektion ist, die jedes innere Leiden ausschalten muss, sondern das, oder ich sag mal, neulich haben Daniel Barenboim und Marta Argerić zusammen musiziert und man wusste, dass es Barenboim die letzten Monate und das ganze letzte Jahr hindurch nicht gut gegangen war und er hatte gerade abgegeben den Posten des Generalmusikdirektors an der Staatsoper. Und ich würde sagen, es war ein erkennbar geschwächter Daniel Barenboim. Es gab Teile, wo er dirigiert hat, und es gab dann auch eine Situation, wo er zusammen mit Marta Argerić gespielt hat. Und da würde ich sagen, das war in einer bestimmten Hinsicht offensichtlich beschränkter in seinen Möglichkeiten als das, was er sein Leben hindurch gehabt hat. Und ich habe es dann gehört und gesehen als die unbändige Liebe zur Musik und auch erkennbar ein Orchester, das jetzt wusste, er ist nicht mehr, er hat nicht mehr die Kraft, die er vielleicht vorher hatte. Und für mich hat es das dann eben nichts genommen. Ja, es hat eine andere Wertigkeit hinzubekommen. Und es erzählt einem auch noch etwas anderes, aber ich gebe zu, das hat einen Grenzwert, ja. Also wenn es jetzt musikalisch total grottig wäre, und völlig aus dem Takt und aus dem Ruder, dann würde ich jetzt auch sagen, so ist vielleicht, also muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich will dich nur ein Stück weit entlasten.
Da ist vieles möglich.
Also dass sehr viel möglich ist und dass eben in dem, ja, es ist keine Zumutung, wenn du auch erkennen lässt, dass es unterschiedliche Zustände und unterschiedliche Zustände gibt.
Und ich musste gerade an Cat Power denken. Ja. Ich habe nämlich einen Post gesehen von dir, dass du da warst und sie nach 15 Minuten abgebrochen hat. Also nicht, dass ich vorhätte, nach 15 Minuten abzubrechen, aber da musste ich dran denken, von wie vielen Leuten ich das über Cat Power schon gehört habe. Und dass das irgendwie aber bei den richtigen Hardcore-Fans auch ein bisschen dazugehört. Also das ist jetzt eine andere Form von, aber bei ihr weiß man irgendwie, dass sie hochgradig versehrt ist und irgendwie abhängig, sehr abhängig, also sehr bedingt ist, ob und wie sie drauf ist und ob sie überhaupt auf der Bühne bleibt. Und irgendwas daran, das gefällt mir auch, dass sie
vielleicht. Ja, also man wusste ja zum Beispiel auch, also ich würde mal sagen, ich kann sagen, was die Grenze, also die Grenze ist, wenn ich. Also Amy Winehouse habe ich nie live gehört, aber da habe ich einen Dokumentarfilm dann nur gesehen von diesen Aufnahmen, wo man sieht, sie ist einfach völlig hinüber, gequält,
Ja, wo man denkt, die Frau braucht Hilfe.
Genau, ja. Exakt. Das ist, was weil du vorhin meintest, das ist nicht gut, wenn man sich sorgt. Ja, ja. So. Und wenn man auch das Gefühl hat, es ist, man ist Komplizin in etwas. Ja. Also wenn ich dich
man
sehen würde.
Bei Trainwreck, was, ja.
Ja, und auch wenn ich das Gefühl hätte, du eigentlich überforderst dich.
Ich möchte das nicht machen.
Und eigentlich möchtest du es nicht machen, ja? Dann möchte ich nicht Teil eines Publikums sein, das darin komplizitär ist, diese Ausbeutungsindustrie sozusagen mitzumachen. Ja? Das ist ein anderer Punkt. Also,
aber weißt du was? Ich denke, wenn ich jetzt mit Freunden drüber nachdenke, ob das irgendwie anders ginge, ja, also diese Reproduzierbarkeit und so, dann geht es fast auch darum, irgendwie zu mehr Freiheit in der Form zu finden. Also wir haben da schon drüber nachgedacht, ob man zum Beispiel sagt, man tut sich zu fünf zusammen, macht so Fünfer-Shows, keiner weiß, was da eigentlich passiert. Und also zum Beispiel mit meinem Freund Hannes Wittmer, der Spaceman Swift mal war, ja, der mit dem habe ich darüber fantasiert, ob das eigentlich möglich wäre, dass man wie so eine Art fahrender Zirkus ist. Und es kann immer mal vorkommen, dass irgendjemand, der Teil dieses Zirkuses ist, heute Abend nur am Rand sitzt und sich freut. Also dass es einfach unberechenbarer ist, was da passiert. Und dass Leute in einem unterschiedlichen Maß im Mittelpunkt stehen und sich zurückziehen dürfen. Oder es sein könnte, dass ich da an einem Abend nur Gitarre spiele.
Ja, nee, das finde ich sehr, sehr gut. Total.
Sowas finde ich halt irgendwie schön, dass man so ein bisschen sein Publikum vielleicht dazu jetzt nicht erzieht, aber weißt du, wie ich meine? Also darauf vorbereitet, dass das einfach unberechenbarer ist, was passiert, wenn man sich auf einen Abend mit Judith Holofernes einlässt. Und dass es sein kann, dass ich singe, dass es sein kann, dass ich lese, dass es sein kann,
aber
dass ich mit dem
Publikum
spreche.
Aber das ist doch, was wir gesehen haben bei dem, ich erinnere jetzt den Ort nicht mehr, wo es war, aber Joni Mitchell, die jetzt im letzten Sommer aufgetreten ist, mit Brandi Carlile und offensichtlich nicht klar war vorher, wie viel
und ob
Mitchell wirklich singen würde. Ja. Und dann hat die ganze Set, also die hat ja irgendwie, ich weiß nicht was, 12.
Ja. Und mit so viel Freude und da.
Ja, und mal gespielt und mal nicht, aber da mal total klar, niemand fordert von ihr, dass sie es kann und alle sind froh, wenn etwa, und die Stimme war
und dann war sie voll
so unglaublich.
Ja. Ja, so. Und das zu sehen zum Beispiel, das war für mich ein Moment, wo ich so
Für mich so eine Zukunft
aufgegangen ist, weißt du, wo ich gedacht habe, oh ja, genau, das geht. Das geht sogar, wenn man so vielen Erwartungen ausgesetzt ist oder mal war, wie jemand, der eben Joni Mitchell ist. Also für mich hatte das zum Beispiel was ganz Entlastendes und Befreiendes, das zu sehen. Oder es gibt eine Sängerin, wie heißt sie? Ist das Shirley Collins? Nee. Also eine britische Folk-Künstlerin, die tatsächlich ihre Stimme verloren hat, irgendwann mit, ich glaube, Anfang 30, unter ein bisschen ähnlichen Umständen, vielleicht wie ich auch. Also ich konnte da sehr andocken. Und die hat mit 80...
Das ist ein bisschen lang. Wir wären froh, wenn es ein bisschen früher wäre.
Nein, aber ich fand das total schön. Die hat mit 80 tatsächlich ein jetzt hochgelobtes Comeback-Album. Und zwar nicht aus... also herausgebracht, und zwar nicht aus Mitleid und aus weißt du, Schulterklopfen, wie schön, sondern ein wirklich für seine Musikalität, für sich alleinstehend tolles Comeback-Album.
Aber ich glaube, das ist doch der wichtige Punkt. Klar würden wir beide ja, glaube ich, sagen, also es muss eine bestimmte Form von Geschenk noch darin bestehen, dass jemand auftritt und nicht nur eine Qual von allen Beteiligten.
Und vor allem, aber du müsstest halt davon ausgehen können, ich selbst als Publikum, ich möchte eben nicht dabei zuschauen, wie sich jemand quält.
Nein, genau. Aber aber jetzt, also zum Beispiel, nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, auch Marta Argerich zum Beispiel, wo man weiß, was für unglaubliche Bühnen Angst offensichtlich.
Ja.
Und das wusste ich früher nicht. Und dann hat man es irgendwie mal so gehört. Und dann gibt es einen großartigen, großartigen Dokumentarfilm der Tochter, bei dem man das einmal bei einem Konzert tatsächlich vorher sieht.
Oh, wow. Was für Qualen
Das sind, ja. Und da muss ich jetzt noch sagen, okay, das jetzt immer, wenn ich sie höre, ich natürlich diese Szene wiederum sehe, Und da, und trotzdem ist, also das ist natürlich ein ambivalentes Gefühl, weil du dann denkst, ich möchte ja nicht, dass die so, so leidet, und so, und gleichzeitig ist es dann ein solches Glück, dass es doch überwunden werden kann und dann am Ende man das dann teilt.
Ja, und vor allem, wenn du weißt, dass sie das überwinden möchte, und sie nicht dazu in irgendeiner Form gezwungen wird. Und
ja,
so.
aber ich finde das Nachdenken über andere Formen, ich finde das Nachdenken über, das ist ja dann auch eine andere Form von Ehrlichkeit und auch eine weniger hohe Last oder Zwang zur einer falsch verstandenen Form von Perfektion, die das ja sowieso nicht ist. Also auch immer, wenn du sagtest, reproduzieren, also immer, wenn du zuckt es bei mir schon immer, weil ich ja immer sagen würde, ja gut, das klingt jetzt so, als wäre jeder Abend gleich. Das ist der natürlich auch nicht. Und wir alle wissen, dass es einfach bestimmte Abende gibt, an denen irgendetwas entsteht, von dem man nicht wirklich genau sagen kann, was es ist.
Und für mich ist das auch was mich entlastet, ist, dass je mehr das sozusagen in sich strukturell angelegt ist, dass jeder Abend anders sein kann, umso entspannter bin ich.
Ja, genau. Ja, klar.
Also wenn ich weiß, dass es immer Spielraum dafür gibt und dass sich genug verändert. Mhm. Also für mich ist es nicht Routine, die mich entspannt, sondern Veränderungen. Mhm. Also auch ein Set.
Die Set Luft. Also dass es Raum gibt dafür, dass man sich anders fühlen oder auch übrigens natürlich auch Raum dafür gibt, dass man sich verändern kann. Ja, dass man was anderes wollen kann, als man vorher gewollt hat.
Ja. Also zum Beispiel, wenn man zu einer Lesung von dir geht, dass du jetzt ein Musical geschrieben hast.
Genau, das mit dem Musical, das wäre jetzt natürlich der große Clou. Nee, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass ich jetzt mal einen Text für dich schreiben darf.
Ja,
so,
genau. Ja. Ich singe den dann mit meiner gebrochenen Stimme.
Ja, genau, das wäre
dann wären wir beide auf jeden Fall weit außerhalb unserer Komfortzone.
Ich meine, noch stärker wäre, du würdest einen schreiben, den ich singe.
Ja,
das
stimmt. Aber am weitesten aus unserer Komfortzone wären wir.
Ja, das wäre gut. Das finde ich, nehmen wir uns mal vor.
Sehr schön. Ein Musical?
Ich
muss singen in Kopfstimme und ganz weit außerhalb von dem.
Können wir mal mit kleineren Aufgaben anfangen? Ich finde, das Musical klingt schon so ein bisschen angsteinflößend.
Ja, okay.
Können wir mal einen Song zusammen machen würden?
Ich schreibe und du singst oder du schreibst und ich singe mit wegbrechender...
Du kannst ja...
Na, sprechen kann ich ja auch schon nicht, sobald es ernst wird.
Also, okay. Ich finde, das ist der
Plan. Wir haben noch einiges vor.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, sehr schön. Jenseits von Komfortzonen. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
Und dir vielen Dank.
Das war total, total spannend.
Sehr, sehr, sehr schön.
Schön.
Das war der Salon Holofernes mit Caroline Imke. Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von meinen Patrons drüben auf Patreon, www.patreon.com/Judith Holofernes. Dort könnt ihr meine Arbeit unterstützen und so auch diesen Podcast. Ich freue mich wie immer über eure Rückmeldung zu diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Rückmeldung mit Sternchen versehen wollt, möglichst vielen, und diese Rückmeldung raus in die Welt tut und möchtet, möget auf der Plattform eurer Wahl mit am liebsten einer ausführlichen Eloge auf diesen Podcast, weil der sonst nämlich nicht von so vielen Leuten gefunden wird, weil eben keiner von den großen Playern mit drin hängt. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht bei Patreon.